Was feststellbar ist, und das nicht nur in Deutschland, dass je offensichtlicher die sozialen Unterschiede in einer Gesellschaft werden, umso größer das Bemühen ist, das zu verschleiern. Dieses Bemühen soll aus meiner Sicht vor allem dafür sorgen, dass die Menschen nicht auf die Idee kommen, dass es Klassengegensätze in einer Gesellschaft gibt, die den einen eben den berühmten goldenen Löffel in den Mund schieben bei Geburt und wo die anderen grob gesagt die Arschkarte haben. Wenn sich durchsetzen würde, dass es eben nicht auf Leistung, sondern auf Herkunft ankommt, das würde natürlich irritierend wirken und vielleicht im besten Falle dazu führen, dass man weniger individuell als mehr kollektiv über gesellschaftliche Probleme nachdenkt. Also was können wir zusammen erreichen und nicht, was kann ich alleine erreichen, wenn man weiß, man kann es alleine sowieso nicht erreichen.
Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Elitenforscher Michael Hartmann. Michael Hartmann befasst sich seit vielen, vielen Jahren mit Deutschlands Reichen und Einflussreichen und in seiner jüngsten Studie zeichnet er nach, wie sich die soziale Zusammensetzung der Eliten vom Kaiserreich bis heute entwickelt hat. Surprise, sie hat sich kaum verändert, noch immer kommen die meisten Menschen in einflussreichen Positionen aus der Oberschicht, dem übergroßen Rest bleibt der Weg nach oben versperrt. Im Dissens-Podcast spreche ich mit Michael Hartmann über diese lange Kontinuität, aber auch über Zeichen, dass sich die Eliten heute noch mal mehr von der Gesellschaft abschotten. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Hartmann, schön, dass Sie im Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo.
Ja, danke.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Hartmann, vielleicht fangen wir mal an. Ihre Kritik an den wirtschaftlichen und politischen Eliten in Deutschland oder in den westlichen demokratischen Gesellschaften mal so mit ein bisschen gegenwärtigen Entwicklungen zu verknüpfen, die wir jetzt etwa hier in Deutschland sehen. Ja. Sie beklagen ja nicht erst seit gestern als Elitenforscher, dass der gegenwärtige Rechtsruck, den wir erleben, auch damit zu tun hat, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Eliten eben ein paar tausend EntscheidungsträgerInnen letztendlich, dass die sich auch zunehmend von der Lebensrealität der breiten Bevölkerung entfernt haben. Das ist eine beißende Kritik, die Sie das letzte Mal prominent 2018 in Ihrem Buch Die Abgehobenen formuliert haben. Jetzt hätte mich mal interessiert, Herr Hartmann, wenn Sie auf die gegenwärtigen Debatten schauen, etwa zur Rente, Arbeitszeit, Bürgergeld oder Pflege, ja, wo ich den Eindruck bekomme, es geht darum, die Menschen einzustimmen, auf Gürtel enger schnallen und auch abzulenken davon, dass eigentlich da an der Spitze ein paar Leute sind, die einen Krisenbeitrag auch leisten könnten, ja. Wenn Sie sich diese Entwicklung und diese Debatten anschauen, sehen Sie sich da eigentlich bestätigt, Herr Hartmann, dass die Eliten abgehoben sind, dass die out of touch sind, dass da eine Upper Class in der Politik für eine Upper Class in der Wirtschaft macht?
Ja, das ist zugespitzt, das ist eine Formulierung von US-Kollegen, aber es trifft im Kern die Sache. Und wenn man, also ich nehme jetzt nur zwei Beispiele aus den Diskussionen im Augenblick. Das eine wäre die Pflege, das andere wäre das Bürgergeld. Also bei der Pflege wird ja intensiv darüber debattiert, ob man den Pflegegrad 1 abschafft. Das bedeutet, dass die Personen, die so eingestuft sind, gut 130 Euro im Monat weniger bekommen würden. Das heißt, das Einsparpotenzial ist sehr begrenzt, wenn man mal davon absieht, dass es dann auch, dass sie bestimmte Gerätschaften anschaffen dürfen und auch bei Umbaumaßnahmen und so weiter Förderung bekommen. Aber der Kern sind diese gut 130 Euro. Das ist natürlich für die meisten Entscheidungsträger gar nichts. Das ist nicht mal Taschengeld. Für die Leute, die betroffen sind oder für viele jedenfalls, die normale Einkommen haben oder niedrige Einkommen, macht das eine Menge aus. Also meine Schwester und meine Mutter waren Pflegefälle und mein Vater auch. Also ich kenne das alles. Und diese 130 Euro, die es ja früher nicht gegeben hat, bedeuten, dass man zum Beispiel jede Woche für 2 oder 3 Stunden, je nachdem, was man bezahlt, eine Haushaltshilfe kommen lassen kann. Was einen einfach entlastet, weil man mit Pflege auch auf dieser Stufe sowieso schon stark belastet ist, also psychisch vor allem. Oder dass man mal für 1 oder 2 Tage jemanden in die Tagespflege geben kann. Das heißt, das Sparpotenzial ist minimal. Die Bedrohung für die Leute, die das bisher bekommen, ist aber relativ groß. Das wird aber überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil 130 Euro ist kein Betrag. Ich muss mich da immer dran erinnern an eine Diskussion, die ich damals über Studiengebühren in Karlsruhe geführt habe, wo Bundesverfassungsrichter unter den Zuschauern waren. Das waren 500 Euro und Unisono war die Meinung bei den Richtern, 500 Euro im Semester, das ist doch nichts. Da habe ich gesagt, ja klar, bei den Einkommen, das sind ja alles fünfstellige Monatseinkommen, ist das auch nichts, aber für viele Leute ist das eine Menge Geld. Hm. Und das Zweite ist jetzt bei dem Übergang vom Bürgergeld zur Grundsicherung. Öffentlich wird vor allem debattiert über die sogenannten Totalverweigerer. Das will ich aber jetzt nicht weiter ansprechen, sondern es gibt zwei andere Maßnahmen, die vor allem für diejenigen viel Ängste auslösen, die jetzt hier in Baden-Württemberg in der Autoindustrie oder Automobilzulieferindustrie als bislang gut verdienende Industriearbeiter sich damit beschäftigen müssen, dass ihre Jobs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verloren gehen. Also es sind ja hier wirklich bis zu fünfstellige Zahlen bei großen Unternehmen, die auf der Kippe stehen. Und es gab im Bürgergeld eine Regelung, sowohl bei dem Vermögen als auch bei den Wohnungen, eine Karenzregelung. Das heißt, ein Jahr lang musste man nicht ans Vermögen ran, außer man hatte mehr als 40.000 als Einzelperson und pro zusätzliche Person kam nochmal 15.000 drauf. Und man musste vor allem, was für viele sehr wichtig ist, seine Wohnung nicht wechseln. Oder wenn man ein eigenes Haus hatte, was ja bei vielen der Fall ist, die gut verdient haben, man musste nicht aus dem eigenen Haus raus, weil das nicht als Vermögen gerechnet wurde. Diese Karenzzeiten sollen aufgehoben werden. Und das löst enorme Ängste aus. Das wird öffentlich überhaupt nicht debattiert. Also ich bin immer erstaunt, es geht immer um die Totalverweigerer, was eine sehr kleine Anzahl ist und das Sparvolumen ist minimal. Diese Karenzzeiten, die für Neubetroffene eine große Angst auslösen werden, werden medial überhaupt nicht erwähnt oder allenfalls dann in so Spezialseiten für Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Und das zeigt für mich, dass bei denen, die solche Pläne erstellen, überhaupt kein Verständnis dafür da ist, wie eine normale Lebensrealität aussieht und wovor die Leute Angst haben und wovon sie massiv betroffen sein können.
Vielleicht gleich eine Nachfrage zu Ihrer Betonung, dass wir es da mit einer homogenen Zusammensetzung der Elite haben, soziale Herkunft aus der Oberschicht und dass das ein Problem ist, weil diese Elite dann out of touch ist mit den Lebensrealitäten der allermeisten von uns. Ich frage mich, was da am Ende schwerer wiegt. Ist es dieses mangelnde Verständnis, was daraus resultiert, dass man einfach die Lebensrealitäten der Menschen nicht kennt? Oder ist es auch Eigeninteresse und politische Vorstellung davon, wie Gesellschaft funktioniert und zu sein hat, so hierarchisch eben zum Beispiel? Ja. Denn es liegt natürlich nah irgendwie, dass viele Politiker und erst recht die Wirtschaftseliten, dass die sich nur in ihren eigenen Bubbles bewegen mit mindestens 10.000 Euro im Monat oder 10.000 am Tag, ja, hat man vielleicht wenig Plan oder wenig Verständnis für die Sorgen und Nöte von Normalos. Das ist so ein bisschen geschenkt, aber ist nicht viel ausschlaggebender als das mangelnde Verständnis oder mangelnde Bezug zu anderen Lebensrealitäten. Ja, die Verteidigung von den eigenen Interessen, von eigenen Privilegien und der Ausbau eigener Privilegien, beziehungsweise auch die Überzeugung, dass eine Gesellschaft halt so eingerichtet ist mit oben und unten. Ja. Und auch die Überzeugung, wenn wir es jetzt auf die aktuelle Krise beziehen, die Krise des deutschen Exportmodells, dass die Profite von Unternehmen auf Kosten der Mehrheit abgesichert werden sollen oder ausgebaut werden sollen, ne? Dass die Mehrheit der Bevölkerung ausgequetscht werden muss. Und verkauft bekommt man das dann nur, wenn man die Leute gegeneinander ausspielt. Aufstocker gegen Erwerbslose, Einheimische gegen Migrantis und so weiter. Genau, also wenn wir da mal auf die Politik schauen, für mich stellt sich da die Frage nach dem Zusammenhang von Personal und Programm. Also sind die Akademiker, Gutverdiener, Bundestagsabgeordneten am Ende lebensweltlich out of touch? Oder wie mir viel eher scheint, sind sie halt überzeugt mehrheitlich, dass es prekäre Beschäftigung und prekäre Lebensverhältnisse für eine Großzahl braucht, damit der Laden läuft, so.
Es ist immer eine Mischung aus beiden. Natürlich hat das auch politische Ziele. Es ist klar, also wenn man vor einer Situation steht, wo die Wirtschaft mehr oder minder stark in die Krise gerät, wo es kein Wachstum mehr gibt, wo Arbeitsplätze vor allem in der Kernindustrie in Deutschland, der Autoindustrie mit Sicherheit abgebaut werden, und zwar in größerem Umfang, wo man vor ein paar Jahren nicht mit gerechnet hätte, dann stellt sich die Frage, wie reagiert man auf so eine Situation? Und da gibt es natürlich in den Parteien politische Grundlinien, anhand derer man im Wesentlichen agiert. Aber diese politischen Ausrichtungen haben viel zu tun damit, wie das Personal zusammengesetzt ist. Es ist ja kein Zufall, dass früher die FDP aufgrund ihrer personellen Rekrutierung die marktwirtschaftlichen Prinzipien, das heißt der Markt wird's richten, immer besonders hochgehalten hat. Und dass die SPD, solange sie dieses Image als Arbeiterpartei noch halbwegs zurecht verdient hat, da am ehesten für soziale Maßnahmen zuständig war und die auch durchgesetzt hat. Also in den 70er, selbst in den 80er Jahren, da wo sie das noch konnte, wie in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine Mischung aus beiden, aber was ich sage, ist immer, die Leute, die diesen Blick für Realitäten komplett verloren haben, die tun sich natürlich leichter, solche Spaltungen voranzutreiben. Also wenn zum Beispiel Merz als Bundeskanzler im Sommerinterview des ZDF erklärt, dass eine Vermögensteuer verfassungswidrig sei, so spricht er das aus, was in seinen Kreisen viele denken, obwohl das juristisch Quatsch ist. Natürlich ist sie nicht verfassungswidrig, aber er denkt eben so und viele auch. Und wenn man so denkt.
Oder dass er als Multimillionär zur Mittelschicht gehört.
Ja. Er wäre auch selbst betroffen mit seinem geschätzten Vermögen von 20 Millionen. Das heißt, Eigeninteressen plus die Wahrnehmung in bestimmten Bevölkerungskreisen, zu denen viele von ihnen gehören, prägt politische Entscheidungen. Das ist das, was ich immer thematisiere. Das heißt, es ist eine Mischung aus beidem, aber die soziale Herkunft und der eigene Lebensweg verfestigen solche politischen Positionen. Und dann tritt das ein, was Sie zu Recht gesagt haben. Dann wird in der Mitte versucht, den Fokus zu lenken nach unten. Also die berühmten Totalverweigerer, wahrscheinlich eine Zahl, was weiß ich, ein paar Tausend, also eine Summe, die man vernachlässigen kann. Da wird medial, und die Medien spielen da mit, wird medial der Fokus drauf gerichtet. Und es gibt natürlich in der Mitte auch viele Leute, die Verständnis dafür haben, wenn man sagt, die sollen mal ordentlich arbeiten. Wir müssen arbeiten und haben kaum weniger. Dann muss man die mal dran kriegen. Während der Blick nach oben, also ich habe jetzt gerade sowohl in Interviews als auch in Beiträgen mal gegenübergestellt, das, was man bei Totalverweigerern sparen könnte, also selbst wenn man die offiziellen Zahlen der Regierung nimmt, das wären 170 Millionen. Werden von allen Experten für völlig unrealistisch gehalten. Aber selbst wenn man das jetzt mal als gegeben annimmt und stellt dem gegenüber eine einprozentige Vermögenssteuer bei den knapp 4.000 reichsten Deutschen. Die haben ein Vermögen von 3 Billionen Euro. Das wären 30 Milliarden jedes Jahr, die dadurch eingenommen werden könnten bei einer einprozentigen. Das ist ein derartig krasses Missverhältnis, aber da redet niemand drüber. Ja. Das heißt, der Blick geht immer nach unten. Weil wenn der Blick nach oben ginge, wäre die Mehrheit der Entscheidungsträger selbst betroffen. Und da hat man immer, wenn man selbst betroffen ist, für Maßnahmen ein sehr viel feineres Gespür, als wenn man selbst nicht betroffen ist. Also mein früherer Vergleich war immer, wenn Sie privat krankenversichert sind und gesetzlich, die Unterschiede kennt man, die sind nicht mehr so krass wie früher, aber Sie kriegen immer noch früher Termine. Das heißt, keinen Termin kriegen ist für Leute, die privat versichert sind, relativ weit weg. Und dementsprechend spielt das dann in der Diskussion für solche Leute auch keine Rolle. Oder die Wohnsituation, also der Mietmarkt in Städten wie Berlin, ist für normale Menschen oder München oder so eine Katastrophe. Wenn sie fünfstellig im Monat verdienen, ist es vielleicht unangenehm, aber sie finden immer eine Wohnung. Es dauert vielleicht ein bisschen länger und sie müssen mehr zahlen, als sie vermutet haben. Aber das ist kein wirkliches, reales Problem. Und dementsprechend brennt es ihnen nicht auf den Nägeln. Und das ist der Hintergrund, warum ich immer die soziale Rekrutierung so betone. Weil man macht die Sachen dann mit mehr Überzeugung, weil man denkt, die Welt ist halt so, wie man sie selber sieht oder sein Umfeld. Und man treibt sie energischer voran. Wenn die nur endlich ordentlich nach Jobs suchen würden, dann ließe sich da schon was machen, weil man mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Man guckt sich das auch nicht im Detail an. Also wer jetzt wirklich in Frage käme oder warum die Leute nicht arbeiten können, wegen Krankheit, wegen psychischer Erkrankungen, weil sie Kinder zu betreuen haben und ähnliches, da spielt dann auf einmal alles keine Rolle mehr. Mhm. Weil man selbst in seinem Umfeld niemand hat, der in so einer Situation ist. Sobald man jemanden hat, der in so einer Situation ist. Also wie gesagt, ich habe mich mit Pflege erst beschäftigt. Also damals war das noch so, da kam der medizinische Dienst. Und dann habe ich festgestellt, als meine Schwester dann vom medizinischen Dienst kontrolliert worden ist und ich war nicht dabei. Sie hat gedacht, sie kann jetzt nicht mehr laufen und sitzt im Rollstuhl, also wird sie höher gestuft. Genau das Gegenteil war der Fall, weil die Betreuung dann schneller geht, wenn man jemanden nur schieben muss und nicht nebenher gehen muss, neben jemandem, der kaum noch gehen kann. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, lass mich dabei sein. Ich habe die ganzen Paragraphen, da gibt's ja unendlich viele Details angeguckt und dann ist sie wieder höher gestuft worden. Wenn man das selber nicht erlebt, verbindet man damit nichts und man kennt die Details auch nicht. Und das ist immer meine Argumentation. Die haben sehr viel Verständnis, die meisten Entscheidungsträger, für Menschen mit hohen Einkommen und hohen Vermögen oder relativ hohen Vermögen. Sie haben relativ wenig Verständnis oder überhaupt kein Verständnis für Menschen, die am unteren Ende der Gesellschaft sich bewegen.
Hätte mich noch interessiert, vielleicht als kurze Nachfrage, gibt es da eine empirische Evidenz, dass zum Beispiel dort, wo Spitzenpolitiker und Topmanager aus der gehobenen Schicht stammen, dass sie dann auch für die Upper Class Entscheidungen treffen, sei es in Deutschland oder Europa? Anekdotisch, ja, glaube ich, spielt sich das ja alles ab und wir erleben das, ne? Also mit unserem Bundeskanzler, über den wir jetzt ja hier sprechen, ne? Also ja. Ehemaliger BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland, Multimillionär und der jetzt maßgeblich Angriffe auf den Sozialstaat fährt, ne? Auf Rente, auf Arbeitszeit, auch Bürgergeld, Pflege, über all das haben wir schon gesprochen. Genau, aber gibt es da auch empirische Evidenz, die das, was Sie sagen, dann auch nochmal trägt, wie sehr die Herkunft der politischen Elite dann auch ihre Entscheidungen prägt?
Ja, also ich habe das ja bis vor gut 10 Jahren immer nur behauptet aufgrund eben meiner Eindrücke. Und da gab es zeitgleich wissenschaftliche Studien dazu. Also auf der einen Seite in den USA, diese Studien von Politikwissenschaftlern, die schlicht und einfach sich das Entscheidungsverhalten von Kongressabgeordneten angesehen haben. Und die haben jetzt nicht auf Herkunft, sondern die haben einfach auf das Vermögen und die Berufslaufbahn dieser Kongressabgeordneten abgestellt. Und das Ergebnis war ganz eindeutig. Die Kongressabgeordneten, die zu den Millionären gezählt haben, und das ist über die Hälfte der Kongressabgeordneten, haben ein anderes Abstimmungsverhalten gezeigt als die Kongressabgeordneten, die in schlecht oder relativ schlecht bezahlten Berufen vorher gesteckt haben. Das war nicht sehr viel, aber es ließ sich eindeutig in Zusammenhang erstellen. Und das war dann eben diese Äußerung, die Sie schon am Anfang gemacht haben. Entscheidungen wurden zugunsten der Upper Class getroffen von Politikern aus der Upper Class. Also Upper Class ist ein etwas dehnbarer Begriff, aber als Millionär hat man damals dazugehört. Und praktisch zeitgleich, mit einer gewissen Verzögerung, hat es in Deutschland Politikwissenschaftler gegeben, die das auch gemacht haben. Und das ist nur deswegen bekannt geworden, weil damals bei einem Armuts- und Reichtumsbericht bestimmte Passagen rausgestrichen worden sind, die genau das beinhaltet haben, sondern da ist dann aus den Passagen das Brisante rausgekürzt worden, weil der Armuts- und Reichtumsbericht der einzige Bericht ist, für den nicht die Wissenschaftler verantwortlich sind, sondern die Bundesregierung selber. Das heißt, die Ministerien können da ganz anders drin rumstreichen als in anderen Berichten. Und das tun sie auch regelmäßig. Also ich war auch an solchen Sachen beteiligt, ganz am Anfang. Und da wird immer kräftig gestrichen. Und dadurch ist das bekannt geworden, dass in Deutschland das Abstimmungsverhalten auch zusammenhängt mit der Rekrutierung der Politiker und dass die Positionen, die in der Bevölkerung, vor allem in der unteren Hälfte, auf Zustimmung stoßen, aber bei den oberen 10% auf Ablehnung, so gut wie keine Chance haben, jemals politisch durchgesetzt zu werden. Das heißt, da gibt es dasselbe Gefälle wie in den USA. Das Sample war ein bisschen anders und die Fragestellung. Und parallel 2012 habe ich eine Studie gemacht, zusammen mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin, über die Inhaber der 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland. Also das waren, wir kommen da später nochmal drauf, die damalige Merkel-Regierung, die Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden der 200 größten Unternehmen, Bundesrichter und so weiter und so fort.
Vielleicht muss man mal kurz sagen, Sie zählen so etwa, wenn ich es richtig verstanden habe, so 4000 Menschen in Deutschland zur Elite aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung und Justiz, ja, gehören da auch dazu. Also es sind natürlich Eigentümer von Unternehmen, also Kapitalklasse, sowie auch ihre Manager, ne, die Unternehmen managen, so jemand wie Joe Kaeser, Spitzenpolitiker, hohe Verwaltungsbeamte und Bundesrichter etwa, ne? Genau.
Also Sie haben jetzt die 4 Bereiche aufgezählt, die ich als die wichtigsten identifiziere, aber es gibt natürlich daneben noch die Medienelite, die wissenschaftliche Elite, also Militär zum Beispiel und Ähnliches. Ja. Und wir haben damals nur die Kernelite untersucht. Diese 4000 beziehen sich darauf, das ist die maximale Größe. Also wir haben im Augenblick, ich glaube, das ist initiiert worden vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, so einen Elitenmonitor an den Unis in Leipzig und Chemnitz und die haben gut 3000 Personen. Das variiert immer ein bisschen, also maximal 4000. Und damals waren das knapp 1000, weil manche auch 2 Positionen inne hatten, also Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz bei einem anderen Unternehmen. Und es gab zwei Fragen, die für mich besonders wichtig waren, wo man das sehr deutlich dran merken konnte. Die eine war, wie soziale Ungleichheit in Deutschland betrachtet wird, ob das gerecht ist oder nicht. Und es war ganz klar, je höher die soziale Herkunft war, umso eher wurden die sozialen Unterschiede als gerecht angesehen. Und je niedriger die Herkunft war, umso eher war man der Meinung, die Unterschiede sind nicht gerechtfertigt. Und wo das noch viel deutlicher wurde, wenn es immer praktisch ist, das sind bei höheren Steuern. Also das ist jetzt die Äußerung vom März zum Beispiel zur Vermögensteuer. Damals war die allgemeine Frage, ob diese Personen, also alles Eliteangehörige und zwar Kernelite, höhere Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen und Erbschaften richtig finden oder nicht. Ist nicht mal prozentual gewichtet worden. Also man hätte auch sagen können, eine Steigerung um 2% oder eine Wiederinkraftsetzung der Vermögensteuer mit 0,5%. Es war einfach nur eine Trendumkehr, weil ja vorher immer gesenkt worden ist. Und es war ganz eindeutig, dass diejenigen in der Elite, die aus Arbeiterfamilien stammten, mit einer deutlichen Mehrheit von ungefähr 2/3 für höhere Steuern plädiert haben, während die, die aus großbürgerlichen Verhältnissen, das ist sozusagen die Gegenposition in der Bevölkerung, die oberen 5 Promille, während die mit einer überwältigenden Mehrheit dagegen waren. Und man konnte grob sagen, je reicher jemand aufgewachsen war, wir hatten ja auch Milliardäre darunter, die auch schon Milliarden gehabt hatten, je reicher jemand aufgewachsen war, umso entschiedener war er gegen höhere Steuern. Und es gab zwei Bereiche, Wirtschaft und Politik, das sind immer die beiden mächtigsten Eliten, wo mir das besonders aufgefallen ist. In der Wirtschaft, das waren ja alles sehr gut bezahlte Manager, in der Wirtschaft haben Arbeiterkinder, die selbst sehr gut verdient haben, trotzdem mit einer knappen Mehrheit von 3-2 für höhere Steuern plädiert.
Ach wirklich, ja?
Ja, man merkt selbst bei solchen Leuten noch, wo sie herkommen. Also die Arbeiterkinder haben sich schon noch daran erinnert, wie mühsam ihr Weg war und wie ungerecht manches war. Ja, während die Manager, die aus wirklich sehr reichen Familien gestammt haben, mit einer Mehrheit von, glaube ich, 8-1 war das damals, dagegen gestimmt haben. Auch da gab es Einzelne, die dafür waren. Und was noch interessanter war, war die Politik. Ich wusste ja nicht, wer was geantwortet hat, war ja alles anonymisiert, aber ich wusste, wer befragt worden war. Und in der Politik war das ein Schwarz-Weiß-Muster. Das heißt, alle Arbeiterkinder, die befragt worden sind, nicht ein einziges hat sich gegen höhere Steuern ausgesprochen. 10% waren unentschieden und 90% für höhere Steuern. Und bei den Bürgerkindern war es genau umgekehrt. 90% gegen höhere Steuern und 10% unentschieden. Und es gab Bürgerkinder unter den SPD-Spitzenpolitikern und es gab Arbeiterkinder unter den CDU-Spitzenpolitikern. Das heißt, in dieser Frage war die Herkunft ausschlaggebender als die Parteiprogrammatik. Und das war für mich damals, weil wir ja das alles, das waren 60-minütige Intensivinterviews, das war wissenschaftlich alles komplett abgesichert. Das war für mich der wissenschaftliche Beleg, dass meine Eindrücke über lange Jahre, wenn man es wissenschaftlich systematisch macht, sich als richtig erweisen.
Ja, sehr spannend. Danke da für die Einsichten. Für mich schließt sich so ein bisschen die Frage an, welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht, dass der Zugang zur Elite in einer kleinen Gruppe sozial privilegierter vorbehalten ist und die dann auch noch Entscheidungen im Sinne ihrer Privilegien macht? Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie? Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, dann lesen Sie den Aufstieg des Rechtspopulismus beziehungsweise auch der rechtsradikalen AfD in Deutschland auch als eine Reaktion auf das Versagen der Eliten.
Ja.
Und jetzt hat der Aufstieg der AfD natürlich strukturelle und politische Gründe, ne? Also die wachsende Ungleichheit, die Prekarisierung des Lebens für die Mehrheiten in den vergangenen Jahrzehnten, auch überhaupt Jahrzehnte des Neoliberalismus, die Solidarität zwischen Menschen zersetzt hat und Menschen auch voneinander getrennt hat, ne? Dann kommt da die Verunsicherung jetzt in Krisenzeiten dazu und das alles ist, glaube ich, so ein wirkmächtiger Nährboden, auf dem die Rechte dann ihre Sündenbockpolitiken betreiben kann, ne? Gegen die Migrantis im Stadtbild, gegen die Ökos, gegen die FeministInnen und so weiter, ne? Und die Mitte macht ja auch fleißig mit, ne? Wenn wir uns zuletzt dann die Aussagen von Friedrich Merz dann zum Stadtbild anschauen, so, ne?
Ja.
Also hätte mich interessiert, wie in diese politisch-strukturellen Entwicklungen, wie spielt da vielleicht aus Ihrer Sicht dann noch das Elitenverhalten mit rein, ja? Vielleicht auch diese Abgehobenheit. Für die Rechtspopulisten selbst, obwohl die ja am Ende auch eine Elitenpolitik machen würden, ja, für die spielt ja dieses Elitenbashing im Sinne von gegen die da oben bis hin zu verschwörungstheoretischem Elitenbashing, ja, das spielt für den rechten Kulturkampf auch eine wichtige Rolle. So. Deswegen, inwiefern ist auch der Rechtspopulismus, der Aufstieg, auch eine Reaktion auf das Elitenverhalten? Das hat mich noch interessiert.
Das ist insofern eine Reaktion auf das Elitenverhalten, als die Eliten unisono, also quer praktisch über das gesamte Spektrum, eine Politik in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben, die nicht allein, aber doch im Wesentlichen verantwortlich ist für die Spaltung der Gesellschaft, die wir erleben, und dafür, dass es vor allem in den unteren zwei Dritteln schlechter geworden ist, in vielerlei Hinsicht. Also es gibt Länder, wo das auch bei den Einkommen durch die Bank der Fall ist, also wie Italien zum Beispiel. Italien ist beim Einkommensniveau auf dem Level der 80er Jahre stehen geblieben. Das ist in Deutschland nicht ganz so krass, aber Deutschland hat auch lange profitiert von seiner Position als Exportweltmeister. Das hört jetzt auf und wir werden in Deutschland erleben, wie sich dadurch die Lebensverhältnisse ändern. Die Eliten treffen ja maßgebliche Entscheidungen. Und ich gehe jetzt nochmal zurück, weil natürlich diese ganze neoliberale Politik seit den 80ern auch bei den Menschen zu einer Individualisierung geführt hat. Das heißt, zu einer Zersplitterung, also alte Begriffe wie Solidarität und so sind entwertet worden. Das macht es sehr viel leichter für rechte Parteien da anzuknüpfen. Hm. Aber wenn man sich anguckt, Anfang der 80er Jahre, also Thatcher und Reagan, auch da spielt die personelle Rekrutierung der politischen Elite eine große Rolle. Man sagt ja immer, Reagan war ein Arbeiterkind und Thatcher war gute, gehobene Mittelschicht vielleicht. Aber wenn man sich das gesamte Kabinett anguckt, war das Thatcher-Kabinett das exklusivste des letzten halben Jahrhunderts, mit weitem Abstand. Also sehr, sehr viel Upper Class, sehr viele Schüler renommierter Public Schools, also Privatschulen. Und bei Reagan kann man das sehr deutlich sehen im Vergleich zu Carter. Bei Carter, das war halt der letzte demokratische Präsident, bei Carter waren 3/4 der Kabinettsmitglieder Arbeiter- oder Mittelschichtkinder, relativ wenige Absolventen von Elite-Unis wie Ivy League. Bei Reagan war genau das Gegenteil, 75% Upper- und Upper-Middle-Class. Das heißt, auch da hat für diese politische Wende eine Rolle gespielt, dass das Personal komplett anders zusammengesetzt war als zuvor. Und das hat dann Konsequenzen gehabt. Das ist immer das, was ich sage, Eliten können nicht alles entscheiden. Eliten treffen aber maßgebliche Entscheidungen und bestimmen damit die Richtung, in der es die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weiterläuft. Hm. Und der Rechtspopulismus in all diesen Ländern ist ja kein deutsches Phänomen. In Deutschland ist das ja relativ spät aufgetreten. Also wenn Sie sich in Europa umgucken, Italien, Österreich, Frankreich, Niederlande und so weiter und so fort, selbst in Skandinavien, die wahren Finnen oder die Schwedendemokraten oder die Dänische Volkspartei, es gibt ja überall diesen Trend nach rechts und der knüpft dran an, dass unter den Eliten zwischen denen, die sich als konservativ verstehen und denen, die sich als linksliberal verstehen, in wesentlichen politischen Entscheidungen kaum noch einen Unterschied auszumachen war. Also wenn ich bei Vorträgen immer sage, dass die Deregulierung der Finanzmärkte in den USA, was ja noch wichtiger war als in Großbritannien hat das Thatcher gemacht, da passt es zusammen. In den USA war das Bill Clinton und nicht Ronald Reagan. Die meisten meine, das wäre unter Reagan passiert, ist aber nicht, sondern es ist unter Bill Clinton, dem demokratischen Präsidenten, passiert. Und so kann man viele Entscheidungen nehmen in Deutschland.
Gerhard Schröder, Agenda 2010, ne?
Ja, wenn Sie sich in Deutschland die letzten 27 Jahre angucken, von den letzten 27 Jahren hat 23 Jahre die SPD mit in der Bundesregierung gesessen. Und die Schröder-Ära, also Rot-Grün, da waren ja nicht SPD und Grüne, da haben sie eine Mehrheit gehabt und sie hätten, wenn sie ihr Programm, was sie vor den Wahlen öffentlichkeitswirksam verkündet haben, hätten durchsetzen wollen, die Möglichkeit gehabt. Da gab es wenig Gegenwind im Parlament selber oder es war eine Minderheit. Es ist genau das Gegenteil passiert und das führt bei den Menschen zu dem Gefühl, es ist völlig egal, welche von den traditionellen Parteien du wählst, du kriegst immer dasselbe. Und das ist der Nährboden, auf dem die rechten Parteien ihr traditionelles Wählerreservoir entscheidend haben ausweiten können. Also es gibt in allen Ländern so ein traditionelles rechtes Wählerreservoir. Also es war in Frankreich zum Beispiel, hat Le Pen lange Zeit die Algerien-Franzosen als treueste Anhänger gehabt. Das ist in Deutschland so ein Potenzial von 10%. Also wenn Sie sich in Baden-Württemberg das angucken, Ende der 60er Jahre hat die NPD hier fast 10% bei Landtagswahlen gekriegt. In den 90er Jahren zweimal die Republikaner mit knapp und gut 10%. Dieses Potenzial ist einfach vorhanden, nach Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es ist da. Aber das hat nie ausgereicht, um so eine rechtspopulistische oder rechte Partei so stark werden zu lassen, dass sie wirklich bundespolitisch hat deutlichen Einfluss nehmen können. Das ist erst gelungen, nachdem zu diesen, sagen wir, um die 10% Stammpotenzial ein Protestpotenzial dazugekommen ist, was mindestens genauso groß war, inzwischen sogar größer. Und dieses Protestpotenzial resultiert aus der Verdrossenheit über die etablierten Parteien. Da sagt man ganz einfach, wenn die immer dasselbe machen und immer dasselbe bedeutet für uns, es wird schlechter, dann zeigen wir denen den Stinkefinger. Am Anfang ist das passiert, indem die Leute nicht mehr zu Wahlen hingegangen sind. Das passiert heute hin und wieder auch noch, aber seltener als anfänglich. Da ist die Wahlbeteiligung, also ich weiß noch, bei den letzten Landtagswahlen in NRW, da gab es im nördlichen Ruhrgebiet Wahlbeteiligung zwischen 35% und 40%. Oder jetzt die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim, eine Wahlbeteiligung von 24% in der deutschen Großstadt. Das hat dann keinerlei Konsequenzen gehabt. Sie können ja auch mit 40% oder 24% genauso regieren wie vorher. Das heißt, die haben dieselben finanziellen Mittel, sie haben dieselben Entscheidungsspielräume. Und dann hat der Siegeszug der Rechtspopulisten angefangen, weil von denen, die nicht mehr wählen gegangen sind, gibt es eine Reihe von Wahluntersuchungen, die da wieder hingegangen sind, haben mit der überwältigenden Mehrheit dann in Deutschland AfD gewählt.
Ja. Ja, und das ist natürlich das politische Terrain, auf dem die Linke ja vielleicht auch den Klassengegensatz wieder stärker machen muss, um damit dann auch gegen die rechte Spaltung oder auch die Spaltung, die aus der Mitte betrieben wird. Ich hatte Merz schon erwähnt, ne? Also es ist ja auch die Mitte, ja, die diese Debatten über Migration auf eine rassistische Art mitführt, was wiederum der AfD hilft, ne? Also wir sehen ja, wo sie in den Umfragen steht.
Ja, man muss einfach sehen, wo man die AfD stellen kann und wo man sich stellen muss. Und wenn man sich die Position der AfD anguckt, also zu Vermögen zum Beispiel, da kann man sie stellen, das muss aber gemacht werden. Ja.
Ja, man muss zeigen, ne, dass das Gros der arbeitenden Bevölkerung nicht davon profitieren würde, wenn die AfD an der Macht wäre, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Wir hatten es mit verschärftem Neoliberalismus zu tun. Ja. Nationalismus und Neoliberalismus, es wird ja manchmal so behauptet, dass sich das ausschließen würde, ne? Und die AfD tut ja so, als sei sie da gegen die Globalisten, aber sie sind selbst Kinder Hayeks. So. Ganz viele in der AfD sind Mitglieder der Hayek-Gesellschaft und ich glaube auch neoliberales Wirtschaften ist die dominante Position völkischer Flügel hin oder her in der AfD. Was das Wirtschaften angeht, würden die Wirtschaftseliten sich im Zweifel dann noch ganz gut arrangieren können mit der AfD.
Ja, das werden sie, aber man sieht, was wahrscheinlicher ist aus meiner Sicht, das nenne ich immer die Melonisierung der AfD. Also Meloni zeigt, wie man kulturell die eigene Klientel bedienen kann, wie man aber in allen wichtigen Sachen, was Wirtschaftspolitik angeht, Finanzpolitik, den Kurs von Draghi vorher, also der Regierung, die Mitte links waren, zumindest nominell, wie man den Kurs völlig unbeirrt fortsetzen kann. Dasselbe ist mit der EU. Überall da, wo die rechten Parteien an die Macht kommen oder in die Nähe der Macht, wird der Gegensatz zur EU, den sie vorher sehr betont haben, Stück für Stück abgeschwächt, bis am Schluss nichts mehr übrig bleibt. Und das wird bei der AfD aus meiner Sicht genau dasselbe sein. Also ich sage jetzt ein Beispiel, weil meine Einschätzung da nicht übereingestimmt hat mit der Einschätzung sehr vieler Beobachter. Der AfD-Parteitag, wo Alice Weidel so eine Rede gehalten hat, wo dann auch das mit der Remigration von ihr genannt worden ist und so, wo ganz viele Beobachter gesagt haben, Alice Weidel hat damit die Position des rechten Flügels übernommen. Und meine Analyse damals war, und ich glaube, die ist richtig, Alice Weidel hat verbal das zwar gemacht, aber aus einem einzigen Grund. Auf demselben Parteitag stand die Abstimmung an über den Ausschluss der jungen Alternative. Dafür brauchte sie eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, sie brauchte Stimmen des rechten Flügels und sie musste den rechten Flügel beruhigen. Das hat sie mit ihrer Rede gemacht. Danach ist die junge Alternative rausgeflogen, was den rechten Flügel faktisch geschwächt hat. Und seither ist von Alice Weidel der Tonfall ein völlig anderer. Das heißt, Alice Weidel versucht Stück für Stück Richtung Meloni sich anzubieten als eine vernünftige Alternative, damit die CDU nicht auf ewige Zeiten, was ja immer das Mantra ist, auf ewige Zeiten der Linken verpflichtet ist, weil sie keinen anderen Koalitionspartner hat. Und das wird aus meiner Sicht, ich habe das in einem Interview vor kurzem gesagt, mit der Brandmauer, die wird irgendwann fallen, die ist in allen Ländern gefallen. Also selbst in den skandinavischen Ländern, also wenn man sich Schweden anguckt oder Finnland, überall ist die Brandmauer gefallen. Und das wird in Deutschland irgendwann auch der Fall sein. Das sieht man ja jetzt schon bei den Diskussionen in der CDU.
Ich glaube, Merz hat sein politisches Überleben schon noch damit verknüpft, aber da gibt es genug Leute in der CDU, zum Beispiel die ganze Spahn-Fraktion und auch Linnemann und so weiter, die wollen das einreißen.
Ja, gibt ja jede Menge und da muss man einfach sehen, in diese Richtung läuft das und da muss man frühzeitig sehen, wo stimmen die politisch überein und wo kann man einhaken. Wo begibt man sich nicht auf das Spielfeld des Gegners, sondern wo kann man den Gegner ernsthaft stellen bei wichtigen Fragen? Und das wäre dann eben, ob das nun Bürgergeld oder Grundsicherung ist, ob das Pflege ist, ob das Rente ist, ob das Vermögen ist. Da muss man die AfD stellen und nicht auf ihrem Lieblingsspielfeld Kulturkampf und Ähnliches.
Ja, ich sehe schon auch für die Linke, Jan van Aken sagt da ja immer irgendwie, 20% könnten sie schon schaffen. So, ich sehe das Potenzial schon auch, aber es ist natürlich ein Uphill-Battle. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber der Weg, da so eine sozialpopulare Politik zu formulieren, weiterhin sich für Menschenrechte und gegen zum Beispiel einen Rassismus aus der Mitte oder von den Rechtsextremen stark zu machen, ist wichtig. Aber immer wieder die Betonung irgendwie der gemeinsamen Interessen, sei es bei Wohnen, sei es bei Löhnen, sei es in der Pflege und so weiter, das ist, glaube ich, schon jetzt gerade ein guter Weg. Bleibt zu hoffen, dass das auch verfängt bei den WählerInnen, zum Beispiel der AfD.
Ja.
Genau, ein Aspekt, den ich sehr spannend fand und den Sie vorhin kurz angerissen haben, Herr Hartmann, ist auch dieses Zusammenwachsen von politischen und wirtschaftlichen Eliten, was wir gegenwärtig sehen. Also vielleicht lässt sich das so als so eine oligarchische Tendenz beschreiben, die in den USA natürlich noch mal stärker ausgeprägt ist oder schon viel länger stark ausgeprägt ist. Aber jetzt auch in Deutschland sehen wir, dass wenn wir auf das aktuelle Kabinett, das Merz-Kabinett schauen, dass da ehemalige wirtschaftliche Eliten, zum Beispiel die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die war mal Gasmanagerin, ne, die macht jetzt fossile und für die Unternehmen der Gaslobby gute Energiepolitik.
Ja.
Oder der ehemalige Geschäftsführer von Saturn oder Mediamarkt, der ist jetzt Digitalminister, Carsten Wildberger, Merz selbst, ne, hat diese Wirtschaftsvergangenheit. Sowas wie Vernetzung politischer und wirtschaftlicher Macht, das ist ja nichts Neues. Das gehört, glaube ich, zum Fundament so bürgerlich-kapitalistischer Demokratien. Also den Lobbyismus, den kennen wir, die Spenden, die Sponsorings, die zweiten Karrieren von Politikern, die in die Wirtschaft wechseln. Ja, jetzt gerade Christian Lindner steht noch unter Karenzzeit, aber der wird bald auch irgendwie so eine Beratungsagentur fürs Kapital aufmachen.
Ja.
Ist das jetzt eine neue Qualität, die wir vielleicht auch sehen, oder ist das eigentlich nur mehr vom Gleichen? Also wie beobachten Sie jetzt diese Entwicklung in westlichen Demokratien? Ist vielleicht auch nicht ganz neu, aber jetzt vielleicht auch mit Blick auf das aktuelle Kabinett. Ist das eine neue Qualität von Zusammenwachsen oder Verzahnen da von politischen und wirtschaftlichen Eliten dann in einzelnen Personen? Genau.
Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass sich da was anbahnt. Also dieses gerade die Zusammensetzung des Kabinetts. Wir haben das erste Mal ein Bundeskabinett, in das zwei Mitglieder der Wirtschaftselite, also zwei Topmanager oder ein Topmanager und eine Topmanagerin, unmittelbar eingestiegen sind. Das hat es vorher von 1949 bis 2025 in all diesen Jahrzehnten exakt auch nur zweimal gegeben. Einmal unter Adenauer und einmal unter Schröder. Das heißt, das ist schon eine drastische Veränderung. Ob das sich so fortsetzt, kann man im Augenblick nicht sagen. Aber es ist erstmal ein Bruch einer Tradition. Wir hatten in Deutschland ganz lange eine relativ stabile Tradition, dass die beiden Felder zwar miteinander zu tun hatten. Es gibt ja eine Unmenge an persönlichen Kontakten. Das ist jetzt nicht Lobbyismus oder das sind keine Verbände, sondern das ist eben, was ich immer gesagt habe, die deutsche Autoindustrie konnte im Kanzleramt anrufen. Da gab es persönliche Verbindungen. Das spielt sich unterhalb der Oberfläche ab oder es gab Geburtstagseinladungen und all solche Dinge. Aber die Karrieren waren doch relativ strikt getrennt. Dann hat es zunehmend die Fälle gegeben, in denen Politiker nach Ende ihrer Laufbahn in die Wirtschaft gegangen sind, auf sogenannte Versorgungsposten, wo dann die Wirtschaft die Kontakte genutzt hat. Das gibt's ja nun in, also der letzte Bundeswirtschaftsminister von der FDP ist nur das aktuelle Beispiel, aber das gibt's flächendeckend aus der SPD, aus der CDU, egal was.
Ja, klar.
Was es vorher nicht gegeben hat, ist der umgekehrte Weg. Das ist eine neue Entwicklung, von der ich glaube, dass wir die häufiger beobachten können. In den USA gibt es da das traditionell schon ganz lange. Also da ist der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft und umgekehrt seit Jahrzehnten gang und gäbe. Also wenn man sich da anguckt, wie viele Milliardäre oder Multimillionäre oder wie viele CEO von großen Konzernen in den jeweiligen Regierungen sitzen, völlig unabhängig, ob die Demokraten oder die Republikaner die Präsidenten stellen, das ist seit Jahrzehnten ein Gehen vom einen in den anderen Bereich und umgekehrt. In Frankreich ist das sogar unter Miteinschluss der hohen Verwaltung. Da sind das, also Macron ist so ein typisches Beispiel, erst Spitzenpositionen in der Verwaltung, dann in der Wirtschaft und dann in der Politik und dann wieder zurück in die Wirtschaft und dann wieder in die Politik. Das hat es in Deutschland nicht gegeben und da bahnt sich was an. Ich habe noch ein zweites Beispiel auch aus den letzten Jahren, was ich gerne zitiere. Das ist die Justiz. Wir haben mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Habart, ein Fall, den wir vorher so auch nicht hatten, dass ein Mitglied der politischen Elite, er war immer ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion der CDU-CSU über längere Jahre, innerhalb ganz kurzer Zeit, also der ist im November 2018 überhaupt erst ans Bundesgericht befördert worden, war vorher als Richter ja auch nicht tätig, was alles unüblich ist. Und ist dann anderthalb Jahre später schon zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ernannt worden. Das ist eine derartig enge Verbindung vom Bundesverfassungsgericht als dem höchsten Gericht in Deutschland und der politischen Elite, was es vorher auch nicht gegeben hat. Und diese regelmäßigen Treffen jetzt, also während Corona oder jetzt auch wieder, zwischen der politischen Elite und der Justizelite, die lassen darauf schließen, dass auch da die Verbindungen enger werden. Und das bedeutet sowohl durch die soziale Rekrutierung, die bei der politischen Elite exklusiver geworden ist, als auch durch solche Wechsel von einem Sektor in den anderen, wird die Elite noch mal ein Stück homogener. Und damit werden Entscheidungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch stärker im Interesse, ich sage jetzt mal grob, der oberen 10% getroffen, meistens sogar der oberen 1%, als im Interesse der Masse der Bevölkerung oder gar der unteren Hälfte. Mhm. Man bekräftigt ja seine eigene Position immer wieder, wenn man mit Leuten zusammensitzt, die so ähnlich sind. Also ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht und der Techniker, der das begleitet hat, hat dann am Schluss gesagt, ich habe was über die Berliner Blase aus Medien und Politik da gesagt, weil da wächst auch was zusammen. Also nicht nur auf so einer persönlichen Ebene, was man ja immer häufiger sieht, also wie bei Klöckner jetzt, dass Personen aus der Politik und Personen aus den Medien dann auch wirklich in Beziehungen zusammenkommen, sondern einfach die regelmäßigen Kontakte. Und meine Erfahrung ist, die Berliner Blase hat eine gleiche Weltsicht zwischen prominenten Medienvertretern und Politikern enorm befördert. Und dieser Techniker hat dann mir später gesagt, er war in Berlin, hat das in Berlin begleitet. Er pendelt aber zwischen Köln und Berlin. Und er hat mir dann gesagt, ihm fällt auf, Köln ist ja auch eine Medienstadt. Aber in Köln gibt es für Medienleute immer noch einen Kontakt zur realen Bevölkerung. Der ist nicht, wer weiß wie intensiv, die haben auch eine kleine Blase, aber da ist noch Normalbevölkerung. In Berlin, das ist wirklich eine Blase. Das nimmt er auch so zur Kenntnis. Und wenn man sich jetzt anguckt, wenn ich irgendwelche Interviews führe zu politischen Themen, also bei Medien, die eigentlich regional verortet sind, wie die Westdeutsche Allgemeine oder die Südwestpresse, das ist völlig egal. Da habe ich früher mit Leuten besprochen. Die saßen in Essen oder in Konstanz oder da, wo die Zeitungen regional verankert waren. Die sitzen heute alle in ihren Hauptstadtbüros in Berlin. Und das ist dann ein Quadratkilometer zwischen Bundestag und Gendarmenmarkt, Bahnhof Friedrichstraße und Leipziger Straße. Da sind die Ministerien, da sind die Dependancen der großen Unternehmen, die essen in denselben Restaurants, die sehen sich regelmäßig und bestätigen sich in ihrer Weltsicht. Mhm. Die haben einen ähnlichen Hintergrund, wo sie herkommen, aber die bestätigen sich regelmäßig selbst und das führt natürlich, und dazu kommt dann noch, wenn man solche Wechsel hat von einem Sektor in den anderen, also bei Regierungssprechern ist das ja auch ganz häufig der Fall, das führt dazu, dass man die eigene Sicht der Dinge und die, in der man von seinem Umfeld bestätigt wird, mit einer realistischen Sicht verwechselt. Man sieht Herausforderungen, man denkt, da muss man so drauf reagieren mit den politischen Maßnahmen, weil alle anderen, mit denen man zu tun hat, in der Regel genauso sehen oder so ähnlich. Und man nimmt immer weniger zur Kenntnis, wie große Teile der Bevölkerung darauf reagieren und sagen, das ist aber etwas, was für uns eine Verschlechterung bedeutet.
Ja. Ja, danke, Herr Hartmann. Ich würde jetzt vielleicht gerne mal einen kleinen Registerwechsel machen, weil ich dieses Gespräch ja auch anberaumt habe, um über Ihre jüngste Studie zu sprechen, in der Sie sich die Elitenentwicklung in Deutschland anschauen, und zwar vom Kaiserreich bis heute. Also die Studie heißt Mehr Kontinuität als Wandel, die deutschen Eliten vom Kaiserreich bis heute. Und genau, Ergebnis ist ein bisschen: seit dem Kaiserreich hat sich die Zusammensetzung der Eliten kaum verändert. Sie kommen meist aus den oberen 3-4% der Bevölkerung. Genau, vielleicht können wir uns die mal anschauen, weil das ja vielleicht auch telling ist für die Situation heute.
Ja.
Vielleicht zunächst einmal, Herr Hartmann, zu Ihrem Elitenbegriff nochmal. Ne? Einfach damit das Definitorische klar ist. Ich glaube, allgemein ist ja so anerkannt, dass Menschen der Elite so eine besondere gesellschaftliche Stellung haben und ihre Entscheidungen auch maßgeblich gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen, etwa durch ein politisches Amt oder Eigentum an Unternehmen oder auch eine Rolle in der Justiz oder Verwaltung. Ja, vielleicht können Sie, bevor wir dann auf Ihre Studienergebnisse eingehen und auch darauf eingehen, wie Sie da vorgegangen sind, was bedeutet Elite für Sie ganz grundlegend und wer gehört da entsprechend dazu? Ja, wir hatten vorhin das auch schon kurz angeschnitten, was für Arten von Eliten unterscheiden Sie, und haben Sie dann vielleicht auch das Augenmerk drauf in der Studie gelegt, auf welche Arten von Eliten?
Also die Definition in der Wissenschaft ist inzwischen unumstritten. Das war früher auch nicht ganz so eindeutig, aber ich sag mal, seit den 90er Jahren, unabhängig von der politischen Position der Wissenschaftler, sind die sich einig, alle, die damit forschen. Elite, das sind die Personen, die qua Amt oder in der Wirtschaft auch qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich zu beeinflussen. Dann kann man immer noch differenzieren. Also ich zum Beispiel würde nicht jeden Minister aus kleinen Bundesländern wie dem Saarland oder Bremen unbedingt dazurechnen. Da gibt es aber Kollegen, die dann sagen, nein, ein Minister auf Landesebene gehört auf jeden Fall dazu. Die würden dann wiederum einen Oberbürgermeister von München nicht dazu nehmen, weil es eben nicht die Landesebene ist. Da kann man drüber streiten. Aber es sind, wie gesagt, maximal 4.000 Personen und der Kern, das sind ungefähr 1.000 Leute. Hm. Und das ist dann eben neben Bundesregierung, Ministerpräsidenten und Ähnlichen, sind das dann die Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden der 200 größten Unternehmen. Es sind die Vorsitzenden oder Präsidenten der Bundesgerichte, also die Spitzen der Bundesgerichte, auch nicht jeder Bundesrichter. Es sind in der Verwaltung vor allem die Staatssekretäre auf Bundesebene und die Abteilungsleiter auf Bundesebene. Aber es gibt auch viele Studien, die da die Staatssekretäre auf Landesebene dazurechnen, was bei den großen Bundesländern meines Erachtens auch berechtigt ist. Bei den Medien sind es die Intendanten und die Programmdirektoren der Rundfunk- und Fernsehanstalten. Es sind die Chefredakteure und Herausgeber der wichtigsten Printmedien, also Stern, Zeit, Spiegel und so weiter und so fort, oder der Tageszeitung Süddeutsche FAZ. In der Wissenschaft sind es die Präsidiumsmitglieder der großen Wissenschaftsorganisationen wie Max Planck oder Fraunhofer. Und da gibt es kleinere Bereiche, also die Spitze der Generalität, die Vier-Sterne-Generäle, oder eben die Spitzen der Gewerkschaften oder der Deutsche Olympische Sportbund, das Präsidium. Also das sind aber relativ kleine Bereiche. In der Kernelite habe ich damals, weil ich die Auswahl getroffen habe, gesagt, 40% ist Wirtschaft, also neben den Vorstands- und Aufsichtsratschefs noch die Verbände berücksichtigt, allerdings nur mit ungefähr 10% der Personen. 40% ist der Staat, Politik, Verwaltung, Justiz und ein bisschen Militär. Und die restlichen 20%, das ist eben Wissenschaft, Medien und, was ich eben angesprochen habe, also bis hin zu Wohlfahrtsverbänden und Ähnlichem. Diese Aufteilung scheint mir berechtigt zu sein, was die realen Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft angeht. Das ist ja immer der Maßstab, wenn man solche Definitionen trifft. Und diese Definition ist unabhängig davon, ob man das jetzt auf 1.000 oder auf 4.000 Leute bezieht, in der Wissenschaft selbst unumstritten. Und auch die Studien, die es jetzt aktuell gibt, also dieser Elitenmonitor zum Beispiel, die gewichten die einzelnen Sektoren unterschiedlich. Also die traditionellen Studien aus den Politikwissenschaften gewichten die Politik immer stärker. Da ist auch leichter, an Daten zu kommen als in der Wirtschaft. Also das ist halt öffentlich, wenn Sie auf irgendwelche Homepages der Landesregierung gehen und so, kommen Sie relativ schnell dran. Das ist bei der Wirtschaft alles komplizierter. Überhaupt schon ein Verzeichnis der 200 größten deutschen Unternehmen zu finden und dann zu gucken, wer ist da an der Spitze und so. Aber das ist eine Entscheidung, die treffen die Forscher dann immer für ihre jeweiligen Studien. Aber es ist im Kern klar, das sind Leute, die mit ihren Entscheidungen wirklich maßgeblichen Einfluss haben. Über große Investitionen oder eben große Entlassungen, wie es im Augenblick in der Wirtschaft ansteht. Über Gesetzesvorhaben in der Verwaltung, vor allem über die Ausformulierung der Gesetze im Detail oder die Vorbereitung in der Justiz. Also es steht jetzt beim Bundesverfassungsgericht wieder eine Entscheidung an über die Erbschaftssteuer. Die ist dann verbindlich. Die Medien nehmen Einfluss über die öffentliche Meinung und so weiter und so fort. Das ist eigentlich alles relativ eindeutig. Und ich habe mich bei diesem Vergleich über 150 Jahre natürlich konzentrieren müssen. Sie können nicht über 150 Jahre 1.000 Positionen. Das ist unmöglich. Das schaffen Sie nicht. Vor allem, wenn Sie, wie ich, ohne Mitarbeiter und ohne irgendwelche materiellen Hilfsmittel seitens der Uni arbeiten müssen. Also habe ich mich konzentriert auf den Kern des Kerns, sage ich mal so. Das heißt, das sind die Regierungsmitglieder, das sind die Staatssekretäre als die Spitze der Verwaltung, das sind die höchsten Richter, früher am Reichsgericht und jetzt an den Bundesgerichten, und es sind die Vorstandschefs der 100 größten Unternehmen. Und die habe ich dann über diesen langen Zeitverlauf versucht zu erfassen. Das ist für die politische Elite fast reibungslos gelungen. Also die Regierungsmitglieder zu ermitteln, ist relativ einfach. Auch wenn es im Kaiserreich nominell keine Regierung gab, da waren das, was heute Minister sind, die nannten sich damals Staatssekretäre. Ist ein irreführender Begriff aus heutiger Sicht, aber das waren de facto die Minister einer Regierung, die es offiziell nicht gab. Aber man konnte das bis heute problemlos erfassen, wer das ist und bei den allermeisten auch, woher sie kommen oder kamen. Bei der Justiz war das bis 1945 auch unproblematisch. Das waren die Richter des Reichsgerichts. Da gibt es ein vollständiges Verzeichnis von und da kann man dann auch nachgucken. Mit der sozialen Herkunft war es da schon etwas problematischer, aber es war immer noch ein ausreichend großer Prozentsatz zu erfassen. Nach 1949 ist das schwerer geworden. Sie kriegen nicht mal mehr alle Namen der Vorsitzenden Richter so leicht zusammen. Es gibt Zeiträume bis Anfang der 60er, wo das noch gut geklappt hat. Oder jetzt aktuell, wenn man genau forscht, findet man auch noch relativ viel, aber es gibt große Lücken. Das heißt, da habe ich zurückgreifen müssen auf die Elitenbefragung von 2012, wo wir die Leute ja selber befragt haben. Das war dann als Ersatz. Und was sich seitdem verändert hat, war nur noch an der Spitze der jeweiligen Bundesgerichte. Das kriegt man ja mit, wenn neue Besetzungen sind, wie Haber zum Beispiel. Oder wenn im Bundesverfassungsgericht Positionen neu besetzt werden. Mhm. Das konnte man erfassen. Bei der Verwaltung ist das ähnlich. Da kriegen Sie die Staatssekretäre leichter raus als die Namen der Vorsitzenden Richter. Aber bei der sozialen Herkunft wird es dann sehr schwierig. Also es ist unterschiedlich nach Ministerien. Da bin ich auch auf die Elite-Studie von 2012 zurückgegangen und habe die eben ergänzt. Bei der Wirtschaft habe ich mir einfach bestimmte Zeitpunkte rausgegriffen. Also 1907, 1927, 1938, 1970 und 2020. Wenn Sie 100 Unternehmen haben, das können Sie nicht Jahr für Jahr machen. Da gibt es so viele Wechsel, das schaffen Sie nicht. Sondern ich habe mir immer ein Jahr mitten in einem politischen Regierungssystem rausgegriffen. 1907, da war das Deutsche Kaiserreich voll und ganz etabliert. Also vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Höhepunkt sozusagen der Macht. 1927, das war mitten in der Weimarer Republik. Das heißt, das war in dieser kurzen Phase, wo die Weimarer Republik relativ stabil aussah. 1937 war im Nazireich der Zeitraum, wo die wesentlichen Entscheidungen und Ausschaltung der Opposition und Ähnliches gelaufen war, wo die Olympischen Spiele durch waren. Das war auch die Phase, wo dieses Regime am etabliertesten war. Da war der Krieg noch nicht begonnen worden. Und 1970, das war die alte Bundesrepublik, auch zu einem Zeitpunkt, wo sie voll etabliert war. Und 2020 war 30 Jahre nach dem Mauerfall. Das heißt, da war auch diese Veränderung weitgehend in allen Einzelheiten durchgearbeitet worden, um es mal so zu formulieren. Und diese Zeitpunkte habe ich verglichen, und das Erstaunliche war für mich, also damit hatte ich auch nicht gerechnet, wie wenig Veränderung es in der Wirtschaftselite gegeben hat. Hm. Also wenn man sich den Anteil der sozialen Aufsteiger anguckt, aus den unteren 96% der Bevölkerung, Mittelschichten und Arbeiterschaft, der ist von 1907 bis 2020 von 14,1 auf 19,1% gestiegen. Und mehr als die Hälfte dieser 5% Steigerung entfällt auf den Zeitraum zwischen 1907 und 1927. Nach 1927 hat sich gerade noch eine Änderung um 2,4% ergeben. Ich sage dann immer in Interviews, wenn man das fortschreibt, bräuchte man, bis es 50-50 nur ist, über 1000 Jahre. Hm. Also damit ist klar, das sind Zeiträume, wo man im Grunde überhaupt nicht drüber nachdenken muss. Wenn man 1000 Jahre zurückgeht, dann ist man im sogenannten finsteren Mittelalter mit völlig anderen Verhältnissen. Hm. Das heißt, es geht unglaublich langsam. Lassen Sie mich eins sagen, bei der politischen Elite gibt es schon spürbare Veränderungen, je nachdem, welches Herrschaftssystem etabliert war. Also der Adel ist 1918 aus seiner absolut dominanten Position, fast die Hälfte der Regierungspositionen, deutlich rausgeflogen, also haben danach immer noch einen Einfluss gehabt, anders als heute, wo es ihn faktisch nicht mehr gibt in solchen Positionen, aber ist deutlich beschnitten worden auf 10-15%. Und es gab je nach politischer allgemeiner Entwicklung Phasen, wo der Einfluss von Spitzenpolitikern, die aus der normalen Bevölkerung kamen, außerordentlich groß war. Am größten in den ersten Jahren der Weimarer Republik, nach der Revolution von 1918, unter sehr großem Einfluss von Massenbewegungen, sehr starken Gewerkschaften, sehr starken linken Parteien. Das hat es ja danach nie wieder gegeben und davor auch nicht. Da hatten Spitzenpolitiker aus der breiten Bevölkerung 2/3 der Regierungsämter für ein paar Jahre. Mhm. Und in dem Maße, in dem die Linke in der Weimarer Republik in die Defensive geraten ist, in dem die Gewerkschaften geschwächt worden sind, hat sich das alles wieder verändert. Und in den letzten Jahren der Weimarer Republik hat man dann das sogenannte Kabinett der Barone gehabt. Da war der Adel wieder sehr stark vertreten, was personell noch identisch war mit den ersten Jahren der Nazizeit. Also zumindest in Teilen, was den Adel angeht, was Großbürgerkinder angeht und Ähnliches. Und in der Bundesrepublik hat man, wenn auch weniger krass, eine ähnliche Entwicklung. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die traditionellen Eliten wie nach dem ersten Jahr für verantwortlich gemacht worden sind, zu Recht eine Phase gehabt, wo Spitzenpolitiker aus der breiten Bevölkerung die Mehrheit gebildet haben. Das ging bis Ende der 90er und seitdem ist das gekippt. Seitdem gibt es kein Kabinett mehr, wo nicht Politiker aus den oberen 4% die Mehrheit stellen. Also ich kann es für das aktuelle Kabinett nicht ganz sicher sagen, weil es immer schwerer ist, rauszukriegen, wo die herkommen. Also beim aktuellen Kabinett ist es das erste Mal so, dass ich auch Monate nachdem das Kabinett gebildet worden ist, immer noch nicht für einen erheblichen Teil weiß, was die für einen Hintergrund haben. Also ich habe bei 7 von 17 Kabinettsmitgliedern keine soliden Informationen über ihre soziale Herkunft. Habe ich noch nie gehabt.
Ja, ihr Lieben, euch gefällt, was ihr hört und ihr seid noch nicht Fördermitglied von Dissens, dann macht doch gerne jetzt mit. Geht in die Shownotes, klickt euch durch zur Förderplattform Steady und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Dieser Podcast hier ist darauf angewiesen. Es braucht immer wieder neue Leute, die mitmachen, damit ich diesen Podcast hier kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Also, wenn dir dieser Podcast gefällt, du noch nicht dabei bist bei der Community, du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann geh jetzt in die Shownotes, werd Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro im Monat. Du supportest damit eben meine Arbeit, unterstützt aber auch die Crew vom Was tun Podcast um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja auch über unsere Plattform. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie du Dissens supporten kannst, das erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Elitenforscher Michael Hartmann.
Redet man auch nicht gern drüber in der Gesellschaft, die immer wieder den Mythos befeuert, dass Aufstieg von Leistung abhängt und nicht von sozialer Herkunft. Das Gegenteil, das zeigt ja Ihre Studie auch, ne, ist der Fall. In Wahrheit schlägt Herkunft Leistung, das konstatieren Sie da. Genau, Herr Hartmann, lassen Sie uns gleich nochmal en Detail ein bisschen über die Wirtschaftselite sprechen und auch die politische Elite. Ich nehme an, Ihre Überraschung, dass es da so wenig Veränderungen in der Wirtschaftselite gab, das bezieht sich dann ja auf sowas wie Geschäftsführung oder Management, ja? Ja, nicht so sehr auf die Eigentümerklasse, so dass es da keine wirkliche Veränderung gab nach Verdampfen des Feudalismus durch die Bourgeoisie, dass da heute natürlich die Erben der Dynastien Quandt, Flicks von Finks, Porsche Pechs und Oetkers oder Reimanns da weiterhin die Zügel in der Hand halten. Das sollte einen nicht verwundern. Aber ja, dass vielleicht, was Management angeht, dann Leute aus der Mittelschicht oder Arbeiterkinder, ne, wie jemand wie Joe Kaeser zum Beispiel, dass es da so wenig Veränderungen gab vielleicht. Und wir wollen auch über die politische Elite nochmal sprechen. Da hatten Sie ja schon angedeutet, da waren Fortschritte eher gegeben, dass die Elite sich auch aus breiteren Schichten zusammengesetzt hat, wobei sich diese Räume wieder schließen. Ja. Zunächst aber nochmal einen Schritt zurück. Mich hätte interessiert nochmal, einfach damit das klar ist, auch für alle Zuhörenden, in was für soziale Herkünfte unterteilen Sie denn da in Ihrer Studie? Ne? Also meinem Verständnis nach machen Sie da so 5 Gruppen auf. Den Adel, ja, das ist wahrscheinlich so das Einzige, was durch die bürgerlichen Revolutionen verdampft wurde, ja. Das wäre eine Klasse, dann Großbürgertum, Bürgertum, Mittelschicht und Arbeiter. So, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das die sozialen Herkünfte, die Sie aufmachen. Hätte mich interessiert, wie definieren Sie diese Sozialkategorien? Wo gehören dann am Ende diese oberen 4-5%, von denen Sie da sprechen, ne, wo es ja so diese Kontinuität da ist, mehr oder weniger, bis auf Ausnahmen, dass sich da die Elite zusammensetzt aus den oberen 4-5%? Ja. Ist das Bürgertum und Großbürgertum am Ende, ne? Genau, also vielleicht können Sie mal schildern, wie definieren Sie die Sozialkategorien und genau, aus welchen Schichten rekrutieren sich dann die Eliten. Vielleicht haben Sie auch ein anschauliches Beispiel, ne, dass einfach klar ist, den Leuten, die zuhören, was ist das dann für eine soziale Herkunft? Ja.
Ja. Also die Definition lehnt sich an die Definition der Sozialgeschichte. Jetzt nicht an die klassischen Definitionen in der Soziologie mit Service Class und Ähnlichem, sondern an die Sozialgeschichte, weil ich das realitätsnäher immer gefunden habe. Man muss immer dabei berücksichtigen, dass es sich um Geburtsjahrgänge handelt, im Wesentlichen bis in die 70er rein. Also wenn Sie sich jetzt die Bundesregierung angucken, da gibt es auch Einzelne, die in den 80ern geboren sind, aber wenn sich Friedrich Merz oder Frau Prien oder Wadefuth anguckt, die sind alle in den 60ern geboren. Das heißt, in den meisten Untersuchungen betrachte ich Menschen, die bis Anfang der 70er Jahre geboren sind. Also wenn meine Untersuchungen älter sind, sind das sogar Jahrgänge, also die zum Teil im 19. Jahrhundert geboren sind und Ähnliches. Und da gab es über einen langen Zeitraum, ich habe das mit vielen Reichsstatistiken abgeglichen und Bundesstatistiken, relativ stabilen Anteilen die oberen 4% kann man grob definieren. Das waren leitende Angestellte bis hin zu Vorstandschefs. Und leitende Angestellte in Deutschland ist eine juristische Kategorie. Also das ist was anderes als in anderen Ländern, wo das juristisch nicht klar definiert ist. Also wo es dann Senior Manager heißt oder Cadre Supérieur. In Deutschland ist das eine juristische Kategorie mit Konsequenzen für den Betrieb selber. Deswegen wird darauf geachtet, dass das nicht zu viele werden. Und das ist auch relativ stabil über die Jahrzehnte. Dann haben wir höhere Beamte. Dann haben wir die größeren Unternehmer. Also größere Unternehmer ist statistisch über einen längeren Zeitraum, also bis in die 50er, 60er Jahre, ab 10 Beschäftigte. Da wird man jetzt normal nicht sagen, ist ein großes Unternehmen, aber das war so definiert. Inzwischen sind es 20 Beschäftigte, also größere Handwerksbetriebe zählen. Da fängt das an, aber das geht natürlich dann rauf bis zu Unternehmen mit mehreren 10.000 Beschäftigten. Mhm. Man hat höhere Militärs dabei und akademische Freiberufler. Das war früher, wenn man früher Anwalt oder Arzt war, gehörte man zur besseren Gesellschaft in einer Stadt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich war auf einem mehrsprachigen Gymnasium und das war das Gymnasium für die Anwalts- und Ärztekinder der Stadt. Und die Studienräte, also höhere Beamte damals, hatten einen Sonderstatus in der Stadt. Also wenn es darum ging, Arzttermine zu kriegen oder selbst bei Autowerkstätten, das hat dann diejenigen, die damals aus dem Ruhrgebiet kamen, wo das schon nicht mehr so der Fall war, etwas erstaunt, die jüngeren Studienräte, aber bei uns war das halt noch so. Und das ist, sagen wir, bis Anfang der 70er Jahre ein relativ stabiler Anteil der Bevölkerung gewesen, langsam wachsend. Durch die Bildungsexpansion hat sich das verändert und solche Studien in Zukunft, also ich sage jetzt mal, wenn ich dasselbe in 10 Jahren nochmal machen wollte, da bin ich aber Mitte 80, also betrifft mich nicht mehr, würde das zunehmend schwieriger, weil man dann mehr ins Detail gehen müsste. Also zum Beispiel bei akademischen Freiberuflern gibt es innerhalb der Anwaltschaft inzwischen eine unglaubliche Spanne. Also wir hatten 1970 gut 30.000 Anwälte, die als Anwälte tätig waren. Inzwischen sind das mehr als 5-mal so viele. Das heißt, das Einkommen wie der soziale Status ist nicht mehr derselbe. Das ist ein Prozess jetzt über mehr als ein halbes Jahrhundert und das gibt es bei anderen Berufsgruppen auch. Soweit das möglich ist, überprüfe ich das individuell. Also ich sage jetzt zum Beispiel der Vorstandschef von Schaeffler. Der Vater war Jurist, Richter am Oberlandesgericht in Hamm. Es gibt keine Information darüber, ob er Vorsitzender Richter war. Präsident war er nicht, aber als Vorsitzender Richter wäre er aus meiner Definition Großbürgertum, weil es in der Gehaltskategorie, wo der Vorsitzende Richter eingruppiert ist und aufwärts, das ist also R3 bis und so weiter und so fort, am oberen Ende ist dann der Präsident des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesgerichtshofs. Weil da gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen damals in diesen Kategorien nur 400 Richter. Mhm. Das heißt, das ist ganz klar, das ist ein hochexklusiver Bereich. Wenn er aber nur normaler Richter am Oberlandesgericht war, dann gehört er zum Bürgertum, ist keine Frage, aber eben nicht zum Großbürgertum. Und so müssen Sie das auch im Einzelfall, manchmal kann man es überprüfen, manchmal und im Zweifel lasse ich dann immer die niedrigere Kategorie, also ihn habe ich als Bürgertum definiert. Das ist nicht immer hundertprozentig trennscharf. Also ich sage dann immer, wenn Sie Bauunternehmer haben mit 20 Beschäftigten und Sie haben daneben einen alteingesessenen Juwelier, der hat nur 9, da müsste man im Einzelfall trotzdem wahrscheinlich sagen, der Juwelier mit 9 Beschäftigten in der Haupteinkaufsstraße, also in der Köhe in Düsseldorf zum Beispiel, der gehört eher zum etablierten Bürgertum als der Bauunternehmer in einem Vorort mit 20 Beschäftigten. Aber das ist, können Sie nicht immer überprüfen. Sie müssen sich dann auf so sozialstatistische Kategorien stützen. Wenn Sie im Einzelfall nicht zusätzliche Informationen haben aus der Lokalpresse oder wenn Sie zufällig die Stadt kennen oder Ähnliches. Aber das ist die Definition. Und ein zweiter Punkt dazu, weil ich damit ganz häufig konfrontiert werde, weil man dann immer sagt, Arbeiter gibt es auch gar nicht mehr so viele. Das ist richtig. Unter den Erwerbstätigen heute sind das keine 20% mehr. Aber damals war entscheidend der Beruf des Vaters. Und unter den männlichen Erwerbstätigen waren selbst 1990 noch über 40% Arbeiter. 1960, 1970, 1975, 1980 waren das immer noch mehr als die Hälfte. Das heißt, das war über die Hälfte der Bevölkerung und am anderen Ende das Großbürgertum, das waren gerade mal 5 Promille. Das sind immer die zwei Gruppen, die ich dann bei solchen Befragungen gegenüberstelle, weil das die Extrempole sind und weil das Großbürgertum ein Hundertstel ausmacht der Arbeiterschaft. Bei den Eliteangehörigen, die wir 2012 in der Kernelite befragt haben, war aber der Anteil der Großbürgerkinder doppelt so hoch wie der der Arbeiterkinder. Das heißt, die waren um das 200-fache überrepräsentiert.
Ja. Vielleicht können wir nochmal tatsächlich ein bisschen genauer auf diese Wirtschaftselite schauen. Da entscheidet es maßgeblich die soziale Herkunft darüber, ob ich dazugehöre am Ende oder nicht. Also ich glaube, alle können sich das vorstellen bei Unternehmensdynastien, die ja im Kaiserreich mitunter gegründet wurden, dann in der Weimarer Republik bestanden haben, dann auch im Nationalsozialismus noch gute Geschäfte gemacht haben, dann auch mit Zwangsenteignungen oder Zwangsarbeit davon profitiert haben und dann in der Bundesrepublik weitergemacht haben. Das ist sich entscheidet darüber, ob man dazugehört, entsprechend ob man Sprössling und Erbe eben einer solchen Unternehmensdynastie ist. Ja. Aber Sie schauen sich ja auch die Chefsessel der Managerelite an. Und auch die kommen meist aus gutem Hause. Und da ist jemand wie Joe Kaeser als Arbeiterkind eher die Ausnahme dann. Also vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen aufdröseln. Ihr Blick da auf die Wirtschaftselite in anderthalb Jahrhunderten vom Kaiserreich bis heute. Wenn wir uns da die Entwicklung anschauen, was für ein Bild ergibt sich da aus Ihrer Sicht?
Also man kann sagen, der Adel hat da nie eine nennenswerte Rolle gespielt, anders als in der Politik. Auch im Kaiserreich war der Anteil der Adligen unter den Generaldirektoren bei ungefähr 5%. Das heißt, das waren immer im Wesentlichen Großbürger und Bürgerkinder. Was sich verändert hat über die Jahre, war der Anteil der Erben, die die Unternehmen selbst geführt haben. Also Sie haben ja schon richtig gesagt, unter den Reichen in Deutschland, ich gucke mir das immer an, wenn das Manager-Magazin oder Forbes die neue Liste veröffentlicht, und ich habe jetzt gerade das Manager-Magazin wieder mir angeguckt, und von den Milliardären, inzwischen 256, bei Forbes sind das nicht so viele, weil die nicht ganze Familien erfassen, aber es ist egal, welche Untersuchung man nimmt. Man stößt immer drauf, in Deutschland sind 80% Erben. Das heißt, unter den Milliardären und unter den sehr Reichen des Landes findet man vor allem Erben. Das sind eben diese langen Dynastien von vielen Industrieunternehmen vor allem. Also ob das so ein Henkel ist oder weniger Miele oder weniger Bekannte wie Bentler oder so, ist es egal. Es sind halt lange Reihen von Generationen, wo der Reichtum von einer zur nächsten weitergegeben wird. Was sich verändert im Laufe der Jahre, ist der Anteil der Erben, die das direkt in den Unternehmen auch selber leiten. Das war im Kaiserreich ein hoher Anteil. Der ist dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt Stück für Stück zurückgegangen. Und was mich erstaunt hat, zwischen 1970 und 2020 hat er sich wieder verdoppelt. Das heißt, wir haben jetzt wieder häufiger, also wenn Sie sich Unternehmen im Handel angucken, wie DM oder so, Sie haben jetzt wieder häufiger an der Spitze der Unternehmen Personen, die aus der Eigentümerfamilie oder aus der Familie stammen, die den Großteil der Aktien ihr eigen nennen kann. Das ist eine Veränderung. Ich kann noch nicht sicher sagen, ob sich das fortsetzen wird. Es ist nur spürbar. Eine Verdopplung ist schon eine signifikante Veränderung. Und es kann sein, dass einfach in der neuen Generation von Erben die Neigung, das selber wieder in die Hand zu nehmen, gewachsen ist. Das weiß ich nicht. An der Zusammensetzung, also es sind dann Großbürgerkinder, an der Zusammensetzung hat sich gegenüber 1970 da nichts wirklich geändert, weil ob nun der Vater das Unternehmen besessen hat oder ob der Vater vorher Vorstandschef von einem großen Unternehmen war, das spielt keine Rolle. Also wenn Sie sich jetzt die Jahre zum Beispiel 2020 angucken, dann haben Sie Unternehmen, wo die Söhne das jetzt fortführen oder bei Braun-Melsung ist es die Tochter. Sie haben auch Unternehmen wie damals noch Friedrichshafen, also der Automobilzulieferer, der jetzt schwer in die Krise geraten ist. Da war der damalige Vorstandschef der Sohn eines früheren Vorstandschefs von Krupp. Das ist Den Namen kennen die meisten Leute nicht und sagt ihnen auch nicht viel. Das heißt, sozial gesehen ist das von der Kategorisierung dasselbe. Es ist beides großbürgerlich, aber das eine Mal ist es eben eine direkte Weitergabe über das Erbe. Und das andere ist, es ist ein Auswahlprozess, wo das Erbe keine unmittelbare Rolle spielt, die soziale Konsequenz aber dieselbe ist.
Hm. Ja, und die Rekrutierung der Wirtschaftseliten läuft da extrem homogen. Das haben Sie ja vorhin geschildert schon, Herr Hartmann, dass der Unterschied zwischen Weimarer Republik und heute marginal ist. Der Anteil sozialer Aufsteiger aus Mittelschichts- und Arbeiterfamilien heute immer noch nur ein Fünftel. Und das, obwohl 96% der Gesamtbevölkerung diese Milieus ausmachen. Also enorm stabil und homogen, was die soziale Herkunft angeht, da die Eliten. Ja. Vielleicht können wir nachher auch noch auf die Rekrutierungsmechanismen schauen, die Sie vielleicht für ausschlaggebend halten, dass das am Ende so ein geschlossener Kreis an Menschen ist. Aber was mich noch kurz interessiert hätte, was für Veränderungen gab es neben all dieser Kontinuität denn vielleicht auch? Also ich denke zum Beispiel an den Nationalsozialismus, der jüdische Miteigentümer oder Lenker von Unternehmen herausgedrängt oder umgebracht hat. Also das kann man ja nicht vergessen. Und auch eine neuere Entwicklung ist auch die Frauenquote, also dass der Anteil an Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft größer ist. So, und da stellt sich vielleicht eher die Frage, kommen die dann am Ende auch nur aus gehobenen Verhältnissen oder sind die sozial gemischter als ihre männlichen Peers?
Also wenn ich jetzt über diesen langen Zeitraum mir angucke, wo sich wirklich zweimal was geändert hat. Das erste Mal war im Dritten Reich, wo die jüdischen Vorstandsmitglieder, zum Teil auch Eigentümer oder Teileigentümer, komplett aus ihren Positionen rausbefördert worden sind. Entweder mussten sie emigrieren oder sie sind umgebracht worden. Und es gab eine Reihe von großen deutschen Unternehmen wie Metallgesellschaft, Ohrenstein und Koppel oder bei Banken, wo es relativ viele jüdische Vorstandsvorsitzende oder Aufsichtsratsvorsitzende gab. Die sind dann eben ersetzt worden durch Bio-Deutsche, wie man das heute sagen würde, ohne Kontakt in irgendeiner Form unter den Ahnen zu jüdischen Glaubensdeutschen, sondern die sind einfach durch von der sozialen Klasse her identische Personen, ohne nach der Klassifizierung des Dritten Reiches, ohne jüdische Verbindung ersetzt worden. Mhm. Eine zweite Veränderung spielt sich zurzeit ab. Das ist eine Geschlechterveränderung. Das heißt, sie haben, seitdem die Frauenquote verbindlich ist, eine zunehmende Anzahl von Frauen in den Vorständen, inzwischen zwischen 25% und 30% die letzten Jahre. Ob das weiter steigen wird, ist unsicher, aber es ist erstmal stark gestiegen. Wenn man sich die Spitzenpositionen anguckt, wo der Anteil deutlich niedriger ist, also bei den 100 größten Unternehmen, die ich 2020 untersucht habe, waren das damals gerade mal 4 Frauen. Nee, 3 sogar nur. Da war bei Merck noch ein Mann an der Spitze. Wenn man sich die Frauen anguckt, so ist die soziale Rekrutierung der Frauen noch exklusiver als die der Männer, die sie ersetzen. Also wenn Sie sich jetzt die deutschen Frauen angucken, ich lasse mal Garicho außen vor, weil man über die nichts findet. Der Vater war Beamter. Ich vermute, höherer Beamter, aber das kann ich nicht beweisen. Es gibt auch in der spanischen Presse keine Informationen dazu. Die 3 anderen, das ist einmal bei Braun-Melsungen, das ist die Tochter des Eigentümers. Das ist also direktes Erbe. Dann ist es bei der Commerzbank Bettina Orlopp. Der Vater war Partner bei McKinsey und wäre Vorstandschef der Allianz geworden, wenn er nicht eine schwere Krebserkrankung bekommen hätte, an der er dann relativ frühzeitig verstorben ist. Und die 3. ist jetzt bei Otto. Der Vater war langjähriger Vorstandschef der Göttinger Sparkasse. Das heißt, sie haben eine Veränderung auch da, was das Geschlecht angeht, so wie sie es in den 30er Jahren hatten beim Glauben. Sozial ist aber alles vollkommen stabil. Mhm. Und das ist für mich ein weiteres Anzeichen dafür, dass in diesen Rekrutierungsprozessen soziale Herkunft der entscheidende Faktor ist. Das heißt jetzt nicht, dass Leistung keine Rolle spielt. Das sind ja keine Idioten. Die haben alle ein Studium abgeschlossen in mindestens durchschnittlicher Geschwindigkeit. Die haben auch noch Zusatzqualifikationen häufig, also Doktortitel oder ähnliches. Sie haben sich im Beruf aus Sicht der Eigner oder Hauptanteilseigner bewährt. Aber davon gibt es eine relativ große Anzahl jeweils. Und bei der Schlussauswahl, und darum geht es ja, wer kriegt letztlich die Position? Bei der Schlussauswahl entscheidet dann die Herkunft und nicht die Leistung.
Hm. Ja, danke. Vielleicht können wir, Herr Hartmann, dann jetzt noch mal kurz einen Blick, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber das würde ich gerne noch machen, auf die politischen Eliten schauen, wie die sich in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten verändert haben oder auch nicht verändert haben. Sie hatten es schon angedeutet, dass da es ein bisschen mehr Wandel gab, bedingt natürlich auch durch die, ja, sag ich mal, vier größeren Umwälzungen, die in dieser Phase geschehen sind. Also natürlich die Abschaffung der Monarchie hin zur Weimarer Republik, dann Nationalsozialismus, dann die Niederlage des Nationalsozialismus oder den Sieg der Alliierten und die Gründung der Bundesrepublik und dann die Wiedervereinigung ist nochmal so ein großer Bruch, zumindest für die neuen Bundesländer, wo dann, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, über das wir jetzt gar nicht so viel sprechen können, hier der Elitentransfer, ne? Wo ja ganz viele aus dem Westen im Osten wichtige Positionen eingenommen haben und da gibt es bis heute, sind da Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern, die dort geboren sind, sind unterrepräsentiert in den Spitzenpositionen ihrer eigenen Länder und das ist natürlich ein Teil der Erklärung dafür oder fügt sich ein dann neben anderen Themen wie dem ganzen brutalen Wendeprozess, der Entwertung von Biografien, der hohen Arbeitslosigkeit, der sozialen Ungleichheit im Verhältnis zum Westen bis heute, diese ganzen Spaltungen, die mit Erklärung sind dafür, warum in Ostdeutschland beispielsweise die AfD so stark ist. Neben anderen Themen natürlich, wie zum Beispiel einer schwachen Zivilgesellschaft und der auch staatlichen Verharmlosung von Rassismus und Rechtsextremismus in der DDR damals. Aber ja, das ist ein ganz eigenes Thema, haben wir jetzt gar nicht so sehr die Zeit dafür, da en Detail über die Ost-West-Elitenproblematik nach der Wende zu sprechen. Vielleicht schauen wir uns mal im großen Zeitverlauf eher mal die Entwicklung der politischen Eliten in Deutschland an. Und Sie hatten schon gesagt, da gab es mehr Wandel, da war zum Beispiel in der Weimarer Republik sogar im Verhältnis zu heute, ja, gab es mehr Leute, die eher aus Mittelschicht und Arbeiterhaushalten kamen. Genau, hätte mich mal interessiert, vielleicht können Sie das mal so ein bisschen nachzeichnen. Wie war da die Zusammensetzung der politischen Eliten über der Zeit? Und was natürlich auch spannend ist, dass Sie sagen, Sie beobachten dann jetzt in den letzten Jahren wieder eine Schließung, eine soziale Schließung, dass Leute wieder eher aus Anführungszeichen gutem Hause kommen. Genau, wann und warum hat sich das dann ergeben?
Also wenn man sich den ganzen Zeitraum anguckt, kann man sagen, es gab ein paar Brüche, also politisch bei den Systemen, das hat dann in der Regel auch immer Konsequenzen gehabt. Der erste Bruch war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, das Ende der Monarchien, was zwangsläufig bedeutet hat, dass auf Reichsebene, wie aber auch auf Ebene von Ländern wie Preußen und Bayern, die Dominanz des Adels gebrochen worden ist. Der Adel hat in all diesen Ländern, mit Ausnahme vielleicht von liberalen Regionen wie Baden, immer knapp die Hälfte der Spitzenpositionen eingenommen, das war vorbei. Am Anfang der Weimarer Republik hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Da war der Adel nach der Niederlage auch in der Reichsregierung nicht mehr vertreten. Dafür waren sehr viele Arbeiter- und Mittelschichtkinder vertreten. Wie gesagt, zwei Drittel der Regierungsmitglieder, das hat es weder vorher noch hinterher jemals wieder gegeben. Das hat sich im Verlauf der Weimarer Republik dann schon langsam geändert. Je konservativer die Regierungen waren, umso sozial exklusiver war die Rekrutierung. Und der Adel hat dann Stück für Stück auch wieder aufgeholt, bis am Ende der Republik der Adel auch wieder, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 25% der Positionen besetzt hat. Was erstaunlich war, entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil über das Dritte Reich war kein System, in dem die politische Elite sich überwiegend aus Aufsteigern rekrutiert hat. Also man guckt dann immer auf Adolf Hitler und so weiter und ein paar wie Goebbels und so. Es gab Aufsteiger, aber die soziale Rekrutierung der politischen Elite, geschweige denn der Wirtschafts- und der juristischen und der Verwaltungselite, auch die politische Elite war deutlich exklusiver als die der Weimarer Republik. Das heißt, der Adel hatte wieder einen relativ hohen Anteil, wie am Ende der Weimarer Republik. Aber es gab eben auch Großbürgerkinder und denen so im landläufigen Verständnis heute niemand denkt, dass sie dazugehört. Zum Beispiel Göring. Der Vater von Göring war nicht nur Anwalt, sondern der war auch Reichsbeauftragter für Deutsch-Südwestafrika. Der war später im diplomatischen Dienst. Das heißt, es gab auch unter den Nazis Großbürgerkinder, also Himmler zum Beispiel, genau dasselbe. Der Vater war Oberstudiendirektor in München und später, glaube ich, in Augsburg. Das war klassisches deutsches Bildungsgroßbürgertum. Das ist etwas, was dem landläufigen Verständnis von Nazi-Pöbel widerspricht. Die Nazis haben relativ schnell, nachdem die SA ausgeschaltet war, den Schulterschluss mit den traditionellen Eliten gesucht, hatten in ihren eigenen Reihen auch Personen, die das verkörpern konnten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war für den Adel dann endgültig Schluss, weil die Hauptbastionen des Adels lagen östlich der Elbe und das ist alles enteignet worden. Oder aber wie Ostpreußen oder Pommern oder so gehörte nicht mehr zu Deutschland, egal zu welchem deutschen Staat dazu. Der Adel war damit aus politischen Machtpositionen bis heute raus. Das bewegt sich immer zwischen 0% und 1% der Positionen. Also kann man vernachlässigen. Es gab auch dann eine ganze Reihe von Jahren, selbst unter konservativen Kanzler wie Adenauer, eine Mehrheit von Arbeiter- und Mittelschichtkindern. Das hat gedauert bis in die 90er Jahre hinein. Also wenn man sich die CDU zum Beispiel anguckt, die hatte einen Arbeitnehmerflügel, der wirklich noch was zu sagen hat. Also Norbert Blüm war der letzte Vertreter dieses Arbeitnehmerflügels, der im Kabinett wirklich Einfluss hatte.
Da spiegelt sich wahrscheinlich so dieser Nachkriegsklassenkompromiss, ne, zwischen Kapital und Arbeit, die vermeintlich goldenen Wirtschaftswunderjahre, in denen dann auch in den politischen Positionen dann sich entsprechend dieser Klassenkompromiss widerspiegelt.
Ja, es gab auch noch eine gewisse Stärke der Gewerkschaften, die man nicht ignorieren konnte. Es gab lange mit der DDR ein anderes Gesellschaftsmodell, auf das man auch Rücksicht nehmen musste. Man konnte nicht so aggressiv vorgehen, weil man die immer im Hinterkopf haben musste, da gibt's ein alternatives Modell. Die Leute wollen zwar nicht dahin, aber wenn es hier besonders schlimm wird, weiß man das nicht. Also ich kenne das aus Gewerkschaften, wo man bei der IG Metall immer gesagt hat, bei Tarifverhandlungen sitzt die DDR indirekt mit am Tisch. Das war so die Basis des Klassenkompromisses, ein wesentliches Element. Das hat sich in den 90ern dann erledigt. Und wenn man sich den Wechsel anguckt, also am krassesten, ich glaube, das war das vorletzte oder letzte Kohl-Kabinett, und die erste GroKo unter Merkel. Im letzten Kohl-Kabinett waren über 2/3 der Regierungsmitglieder Mittelschicht oder Arbeiterkinder. Und in der ersten GroKo bei Merkel war es genau umgekehrt. Als Gutenberg drin saß, war sogar einmal einer der 300 reichsten Deutschen in der Bundesregierung vertreten. Das hat es vorher nicht gegeben und das gibt es auch bis heute nicht nochmal. Aber das war auf einmal 70% Bürger- und Großbürgerkinder. Das hat sich wieder ein Stück weit normalisiert. Aber wir haben seit der Jahrtausendwende in den Bundesregierungen immer ein Übergewicht, vor allem in den zentralen Ministerien, Finanzen, Wirtschaft und so, von Bürger- und Großbürgerkindern. Wie gesagt, für die aktuelle Regierung kann ich es nicht sicher sagen. Von den 10 Positionen, über die ich Informationen rausgefunden habe, ist es halbe halbe. Und wenn man dann Friedrich Merz dazu nimmt, ist es ein leichtes Übergewicht von Bürger- und Großbürgerkindern. Und bei von den 7, über die ich nichts weiß, 6 von der CDU kommen. Und die CDU traditionell eher Bürger- und Großbürgerkinder in Regierungen befördert, spricht viel dafür, dass sich das mit der Regierung nicht geändert hat. Ich kann es aber eben nicht sicher sagen.
Okay, also diese soziale Schließung geht dann aber quasi ab der 90er und dann ab auch einem aggressiver werdenden Neoliberalismus in Deutschland, dann beginnt die.
Ja, in den 90ern hat sich da gab es ein knappes Jahrzehnt, wo das erst austariert werden musste, wo es ja auch die Frage war, wie schafft man das bei der Deindustrialisierung der DDR, dass das da nicht zu größeren Unruhen kommt. Dieses Jahrzehnt war noch relativ offen, auch durch Personen, die man aus der DDR Regierungsämter übernommen hat, weil es in der DDR ja kaum Bürger- oder Großbürgertum gab. Da gab es Reste bei Ärzten, bei Anwälten und in der bei den Diplomaten, aber das war ja minimal. Aber ab der Jahrtausendwende hat sich das dann sehr schnell geändert und seitdem ist es eben ein Übergewicht von Bürger- und Bürgerkindern in der politischen Elite, was es in der Bundesrepublik vorher nur einmal gegeben hat, das war beim Amtswechsel, am Amtsantritt von Kohl. Die erste Kohl-Regierung, da gab es das auch. Das hat sich dann schon bei der zweiten und dritten verändert. Aber das war ein kurzzeitiges Phänomen der politisch-geistigen Wende. Und dann hat sich dann doch wieder das alte Modell des Klassenkompromisses durchgesetzt. Und das ist seit der Jahrtausendwende Stück für Stück hinfällig. Das heißt, das Vorgehen ist einfach inzwischen ein aggressiveres geworden, weil man es nicht mehr nötig hat, auf die Gewerkschaften so viel Rücksicht zu nehmen. Die Gewerkschaften sind viel schwächer, als sie in den 80ern noch waren, weil die SPD ihrem Ruf als Arbeiterpartei nicht mal mehr annähernd gerecht wird, also von der personellen Rekrutierung wie von dem, was sie politisch macht. Und weil es auf der Linken lange auch keine wirkliche, es gab nach den Hartz-IV-Gesetzen mal kurzfristig sowas und es kann sein, dass sich jetzt wieder was entwickelt, das muss man abwarten, aber es gab lange ja im Grunde nichts wirklich auf der Linken, was dagegen gehalten hätte.
Ja. Was mich noch interessiert hätte, Herr Hartmann, wenn man mal dann die Entwicklung sich in der Bundesrepublik anschaut und Sie hatten auch schon mal die Bildungsrevolution in Anführungszeichen oder Fortschritte im Bildungswesen angesprochen. Sie haben natürlich einen sehr engen Elitenbegriff, das haben wir ja schon gelernt. Sie schauen sich da Regierungsämter an und dafür gibt es natürlich gute Gründe, ne? Weil das sind dann Leute am Ende, die wirkliche Entscheidungsmacht haben, ne? Die Gesetze auf den Weg bringen, die das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen. Ja. Wenn man so einen engen Begriff hat, der zum Beispiel nicht auf wichtige Oppositionsfiguren schaut, ja, oder sage ich mal, die politische Landschaft im Allgemeinen, ne? Wichtige Figuren in an wichtigen Positionen in Parteien etwa, verpasst man da nicht ein bisschen Wandel, begrenzten Wandel, der stattgefunden hat? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die ganzen Aufbrüche, die die 68er mit sich gebracht haben. Auch die Neue Linke in den 70er Jahren, ne? Wo dann auch vormals marginalisierte Positionen mehr Gehör gefunden haben und sich eine Stimme erkämpft haben. Ne? Nehmen wir zum Beispiel die feministische Bewegung. Nehmen wir auch Leute, die von Klassismus betroffen sind, ja, im Bildungswesen und so weiter. Oder nehmen wir migrantisierte Personen, die da sich auch mehr Gehör verschafft haben, ja, die heute auch eine prominentere Stimme in Politik haben, ne? Und in gesellschaftlichen Diskursen, auch medial und so weiter, was alles hart erkämpft werden musste. Mein Gefühl ist so ein bisschen, das geht leicht unter, ne? Wenn man so auf Eliten blickt oder wenn man so sich diesen Wandel anschaut.
Also eins bei der politischen Elite, also wir haben damals bei diesen 1000 wichtigsten Machtpositionen natürlich auch die Opposition dabei gehabt. Also die Fraktionsvorsitzenden, die Ausschussvorsitzenden im Bundestag, die Parteivorsitzenden, auch in den Oppositionsparteien, also auch bei der Linken. Das war alles bei der Betrachtung der Rekrutierung dabei.
Ah, okay.
Ja, das war nicht, ich habe nur für den 150-Jahres-Vergleich, müssen Sie ja vergleichbare Positionen haben. Und das macht das sehr schwer, weil es in bestimmten Bereichen gibt es keine Vergleichbarkeit dann mehr. Ja. Und Sie kriegen auch keine Daten darüber. Deswegen habe ich es da konzentriert und weil es halt sonst auch für mich nicht machbar gewesen wäre. Aber damals haben wir das gemacht. Also da haben wir bei der Exekutive, Legislative und so weiter, da haben wir das extra unterschieden. Die parlamentarischen Staatssekretäre hatten wir dabei und ähnliches. Das war schon ein breiter Begriff. Aber um zu dem zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, es gibt Veränderungen auf der Ebene darunter, aber die sind begrenzt, was die soziale Rekrutierung angeht. Ich habe das ja bei der Wirtschaft schon gesagt, da gibt es eine Veränderung auch in der Spitze, was die Geschlechterverhältnisse angeht. Das wird sich fortsetzen. Also es ist ganz einfach so, wenn es in großen Unternehmen um die Nachfolge geht, war das über lange, lange Jahrzehnte ganz klar. Entweder das machte der Sohn oder wenn man keinen Sohn hatte, dann macht es der Schwiegersohn. Aber die Tochter kam überhaupt nicht in Frage. Das hat sich geändert. Also Braun-Melsung ist ein erstes Beispiel, das wird es jetzt häufiger geben. Auch bei den Rekrutierung von außen wird man jetzt häufiger Frauen haben, aber eben mit derselben sozialen Herkunft. Es sind eben nicht mehr Männer, sondern auch Frauen. Und das ist, wenn man Migrationshintergrund nimmt, was ein problematischer Begriff inzwischen ist, weil es wird nicht mehr lange dauern, dann kann man sagen, jeder zweite Bundesbürger hat Migrationshintergrund, nur manchmal eben schon in der dritten oder vierten Generation. Mhm. Da wird man feststellen, da gibt es das auch. Aber bei der sozialen Rekrutierung wird man dann feststellen, das ist auch relativ homogen. Ich habe das vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren mal gemacht für ein Interview im Radiosender, habe mir die Medienelite angeguckt. In den Machtpositionen gibt es niemand mit Migrationshintergrund. Also bei den Intendanten, bei den Chefredakteuren und so weiter. Aber ich habe mir die ganzen bekannten Moderatoren oder Talkshow-Figuren angeguckt. Da gibt es das schon, also vor allem bei den Nachrichtensendungen, da hat man ja einen relativ hohen Anteil. Nur wenn man sich das im Detail anguckt, die Prominenten darunter, da ist jemand wie Zervakis oder Mitri eine Ausnahme. Das sind Arbeiterkinder. Aber du findest dann auch unter den Nachrichtensprechern und Sprecherinnen die Tochter eines Oberstadtdirektors. Die Tochter eines Oberbürgermeisters. Die den Sohn eines Oberstadtdirektors, den Sohn eines Vorstandsmitglieds. Und so kann man das durchdeklinieren. Das heißt, es gibt Veränderungen, die oberflächlich deutlicher erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind, wenn man sich auf die soziale Herkunft konzentriert. Es ist klar, jemand, dessen Vater Migrationshintergrund hat, der trotzdem in einer wichtigen Machtposition in der Wirtschaft war, also wie zum Beispiel beim Tagesthemensprecher, der war, ich glaube, bei irgendeinem großen Chemiekonzern als Manager tätig, dann ist das nicht dasselbe, als wenn es eine rein deutsche Familiengeschichte seit 300 Jahren ist. Der wird Migrationshintergrund ein bisschen anders wahrnehmen, aber es ist eben nicht der klassische Gastarbeiter, der dann eben am Fließband gestanden hat oder im Bergbau oder so, sondern sozial ist das eine andere Stufe und damit wird dieses Muster einer Wahrnehmung von gesellschaftlichen Problemen, was ich eben angesprochen habe, an einem Ende aufgebrochen. Das ist bei Geschlecht genau dasselbe, aber im Kern, wenn es um Verteilungsfragen geht, um Klassenfragen, bleibt es doch identisch. Und das ist für mich immer der entscheidende Punkt, weil alles andere, da haben sich Sachen verändert. Ich gehöre ja nun zu der Generation, die das alles mit initiiert hat. Ich weiß aber, was aus den Leuten geworden ist, mit denen ich damals viele Sachen zusammen gemacht habe. Also die, die damals bei uns in der Lehrlingsgruppe waren, die sind ganz überwiegend in Facharbeiterberufen geblieben, als Drucker, als Klempner oder was auch immer. Es gibt Einzelne, die den Aufstieg geschafft haben, insofern als sie zum Beispiel dann beim Theater, aber auch als Handwerker tätig waren. Aber das war natürlich eine andere Welt als klassischer Handwerksbetrieb. Die Bürgerkinder sind so gut wie alle in bürgerlichen Berufen untergekommen. Da ist dann eben der Sohn des hohen Richters, der ist dann in einer hohen Position an deutschen Bühnen untergekommen, als Chefdramaturg bei bekannten Brühen. Der Sohn des Chef oder des Oberarztes ist Professor geworden, aber die sind in ihrem Milieu geblieben, mit anderen Vorstellungen, was jetzt Sexualität angeht, was die Gleichberechtigung von Geschlechtern angeht und so. Da hat es ja auch Veränderungen gegeben. Aber ich sage immer, in den zentralen Bereichen und die Fragen, die heute ja zentraler sind als noch in den 70er, 80er Jahren, nämlich wer muss die Lasten der jetzigen wirtschaftlichen Veränderungen tragen? In den Bereichen sind sie eigentlich da geblieben, wo sie hergekommen sind. Und ihre Positionen bei den meisten haben sich auch denen ihrer Väter wieder angeglichen.
Mhm. Herr Hartmann, vielleicht können Sie noch was sagen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe für diese Geschlossenheit bei den Spitzenpositionen, bei der Elite, dass es vor allem so wenige Kinder aus ArbeiterInnenhaushalten an die Spitzen schaffen? Also ich denke beispielsweise an Klassismus im Bildungswesen auch. Also wir wissen ja, dass Chancengleichheit da nicht gegeben wird, dass schon in der Schule und schon in den Unis nach Herkunft selektiert wird. Genau, und ein anderes Thema ist dann vielleicht auch noch Habitus, ja. Also was habe ich eigentlich gelernt, wie ich mich verhalte, ne? Und das spielt wahrscheinlich in bestimmten sozialen Kontexten. Und wenn dann es um die Rekrutierung geht, dann treffen sich da Leute, die sich ähnlich sind, die über das Gleiche sprechen. Ne? Das geht bis hinein in Körperhaltung und Gesten und alles Mögliche, diese feinen Unterschiede. Genau, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal sagen, was die wichtigsten Gründe sind dafür, dass dann am Ende es auch so wenige Leute aus der Mittelschicht, aber dann auch nochmal noch weniger Leute aus ArbeiterInnenhaushalten in die Eliten schaffen.
Also über lange Jahrzehnte, ich sag mal bis in die 50er Jahre, hat der Bildungsabschluss eine entscheidende Rolle gespielt. Also wenn man sich anguckt, als mein Großvater studiert hat, das war 1% eines Jahrgangs, was studiert hat. Das heißt, da hatte im Bildungssystem mit Abschluss halt der Universität die Selektion schon so stark gegriffen, dass die Personen, die dann auch in Frage kamen, sowieso in ihrer überwältigenden Mehrheit Bürger- oder Großbürgerkinder waren. Das hat sich aber spätestens mit der Bildungsexpansion, also die informelle hat ja schon in den späten 50ern eingesetzt, die offizielle dann in den 60ern, hat sich das massiv verändert. Der Anteil der Akademiker oder heute würde ich sagen der Hochschulabsolventen unter den Berufstätigen ist ja ab den späten 70ern geradezu explodiert. Also das war, in meiner Generation waren das noch 10%, in den 60ern waren es 5%. Und heute sind es 25-30%. Das heißt, da hat es einen enormen Wechsel gegeben, sodass der Bildungsabschluss, also der Hochschulabschluss als solcher, ein sehr breites Feld an möglichen Kandidaten eröffnet. Anders als in den 30ern, 20ern oder 50ern. Ne? Sodass das, was Sie als Habitus bezeichnen, seit den 60ern, 70ern, 80ern eine immer größere Rolle spielt und immer entscheidender wird. Und ich habe ja viele hundert Interviews geführt, bevor ich dann diese quantitativen Studien gemacht habe. Und ich kannte Bourdieu am Anfang nicht, muss ich sagen. Ich habe den erst kennengelernt über eine Kollegin, die erste war, die ihn ins Deutsche übersetzt hat, eine Bildungswissenschaftlerin. Und dann habe ich festgestellt, das, was ich beobachte, ist genau das, was er in seinen Büchern beschreibt. Das heißt, wenn die Entscheidungen letztendlich getroffen werden, reagiert man positiv oder negativ auf das, was man als Habitus bezeichnet. Das ist ja eine Mischung aus wie man redet, wie man sich bewegt, welche Interessen man hat. Diese Mischung ist nicht immer identisch, sondern die verändert sich im Zeitablauf. Ich sage immer, der Musikgeschmack derjenigen, die in den 40er oder 50er geboren worden sind, ist ein anderer als derjenigen, die in den 60er oder 70ern groß geworden sind. Aber im Kern bleiben bestimmte Elemente erhalten. Und das Entscheidende, wenn man es auf eine ganz kurze Formel bringen will, ist immer, ob man in diesen Kreisen so auftritt, als würde man selbstverständlich dazugehören. Das heißt, ob einem die Umgebung vertraut ist. Ob man von zu Hause aus gewohnt ist, dass der Vater nicht einer unter vielen ist, sondern einer, der Macht hat. Das ist dann unterschiedlich. Klar, also wenn der Vater Vorstandschef war oder Oberbürgermeister, ist ein anderes Maß an Macht, als wenn er Studiendirektor war oder leitender Angestellter. Aber es ist trotzdem so, der Vater, das merkt man schon als Kind. Der Vater ist jemand, den man kennt in einer Stadt und der Entscheidungen trifft und über den nicht entschieden wird. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied und man lernt eben viele Dinge nebenher, ohne drüber nachzudenken. Also in meiner Generation war das ganze Bildungsbürgerliche, der ganze bildungsbürgerliche Kanon, den man einfach nebenher mitkriegte. Das sind heute wahrscheinlich andere Dinge. Trotzdem, wie man wohnt, wie man sich einrichtet, bis hin zu so simplen Dingen, welche Getränke, was man wozu, also bei welchem Essen, welcher Wein und so, das sind ja banale Sachen, aber das ist so ein Komplettpaket. Und für mich im Kern reduziert sich immer darauf, wenn man souverän und locker mit Menschen umgeht, schafft das in der Regel Sympathie. Man kann aber souverän und locker in den meisten Fällen nur dann mit Menschen umgehen, wenn man denselben Hintergrund hat oder zumindest einen ähnlichen Hintergrund. Wenn Sie aus einem völlig anderen Milieu kommen, das ist ja die ganze Klassismusdiskussion und es gibt ja jetzt viele Romane, die das beschreiben. Also Christian Baron ist ja so ein Musterbeispiel, ist ja auch verfilmt worden. Wenn man aus so einem Elternhaus rauskommt, dann wird man ein Erbe mit sich rumtragen, sein Leben lang. Man wird in bestimmten Situationen dazulernen, aber ich sage immer, in ungewohnten Situationen verfällt man in alte Muster immer ein Stück weit und dadurch wird man erkennbar. Und es ist immer, das gilt für jeden von uns, es ist angenehmer, mit Leuten zu tun zu haben, die so ähnlich ticken wie man selbst. Also wenn man irgendwie, also in meiner Generation zum Beispiel Monty Python geguckt hat, dann war das ein Erkennungsmerkmal. Die Leute, die sich über Monty Python totgelacht haben, das war eine bestimmte, also man muss diese Witze einfach verstehen. Die englische Art des Humors, das war damals in Deutschland nicht besonders weit verbreitet. Und so ähnliche Erkennungsmerkmale gibt es immer. Und dann ist es einfacher, wenn man mit Leuten zu tun hat, die über dieselben Witze lachen, oder es muss ja nicht Witze sein, die dieselben Bücher lesen, oder die einfach ähnlich reagieren. Und dieses Plus an Sympathie und an Verständnis ist dann in solchen Entscheidungssituationen maßgeblich, für wen man sich entscheidet und gegen wen.
Was müsste sich denn aus Ihrer Perspektive, Herr Hartmann, ändern? Also ich weiß ja, dass Sie zum Beispiel eine Arbeiterkindquote fordern, ähnlich wahrscheinlich der Frauenquote. Und ich persönlich bin ja auch ein Fan von Vergesellschaftung und Basisdemokratie, sei es in Betrieben oder bei Dingen wie Daseinsvorsorge, Wohnen etwa. Und ich glaube, das können auch viele hier, die hier zuhören, unterschreiben, wo es nur geht, sollten Eliten abgeschafft werden oder demokratisiert werden, ja. die Entscheidungsmacht demokratisiert werden, statt nur am Ende den Zugang zu Eliten durchlässiger zu machen. Ja. Aber andererseits können natürlich auch Reformen dazu beitragen, ne? Also weil es dann doch eben einen kleinen Unterschied macht, wer am Ende Teil der Elite ist und dazugehört und ob da auch Arbeiterkinder oder Kinder aus der unteren Mittelschicht zum Beispiel dabei sind. Leute, die dann am Ende aufgrund ihrer eigenen Herkunft dann eben noch von den Sorgen und Nöten der Menschen wissen, ne? Genau, also vielleicht können Sie mal schildern, Herr Hartmann, was müsste da aus Ihrer Sicht passieren, um diese extrem homogene Elite, mit der wir es zu tun haben, um die aufzubrechen?
Also ich mache das ja alles sehr lange und ich hatte früher auch weiterreichende Vorstellungen. Die habe ich immer noch im Hinterkopf, ein anderes Gesellschaftssystem, aber das werde ich nicht erleben und Sie wahrscheinlich auch nicht.
Nein, ich muss jetzt an Deutsche Wohnen und Co. enteignen denken und so weiter. Da sehen wir auch, wie von den Eliten, nämlich dem Berliner Senat, den PolitikerInnen, ja, ein Volkeswille, ne, der per Volksentscheid ja gesetzt wurde, wie der ignoriert wird. Und das ist schon ein Projekt mit so einem eher umfassenden Anspruch dann auch, wenn es am Ende darum geht, wer entscheidet dann über die Wohnungsbewirtschaftung. Ne? Also das ist ja schon dann auch basisdemokratisch angedacht. Ja. Genau, also es gibt sie auch unmittelbar, ja, die Projekte und Initiativen, die die Eliten auflösen wollen, Eliten abschaffen wollen, mehr Basisdemokratie schaffen wollen. Genau, aber ja.
Ja, also dieses Berliner Modell, das war das, was in dieser Hinsicht am weitestgehend und am erfolgreichsten war, dem ich den Erfolg gewünscht hätte. Aber da sieht man eben, diejenigen, die die Macht haben, können auch das dann verhindern, weil sie in der Machtposition sitzen. Aber lassen Sie mich zurückkommen. Also das mit der Arbeiterkinderquote habe ich vor mal knapp 10 Jahren das erste Mal gesagt in Interviews oder bei irgendwelchen Vorträgen. Und das war mehr provokativ damals gemeint, weil ich einfach gucken wollte, wie die darauf reagieren. Inzwischen meine ich das ernst, weil ich glaube, wenn man das nach dem Muster der Frauenquote machen würde, damals war das ja mit der Frauenquote auch noch im Versuchsstadium. Inzwischen sieht man, wenn man es ernsthaft will, gesetzlich verankert, geht das. Also man kriegt keine 50-50-Regelung hin, aber ich sage immer, wenn man 25-30% Regelung hinkriegt, verändert das Strukturen. Mhm. Und bei Arbeiterkindern würde das wahrscheinlich sogar mehr bewirken, weil die Vorstellung, also in der Politik könnte man das wahrscheinlich am ehesten durchsetzen, wie bei der Frauenquote auch, wobei man dann sagen müsste, je jünger die Jahrgänge sind, müsste man unter Arbeiterkinderquote als kernigen Begriff andere Gruppierungen einschließen. Sagen, da wird es ja in den Dienstleistungsberufen, die sind ja nicht mehr als Arbeiter kategorisiert, aber das ist sozial dasselbe.
Genau. Ja,
ja. Aber wenn man an die Wirtschaft denkt, geht das schon an die Eigentumsfrage. Also die Vorstellung, wenn man sich die großen Unternehmen anguckt, von denen jedes zweite unter Familienkontrolle ist, ob die sich so eine Quote einfach so wie bei der Frauenquote gesetzlich aufdrücken lassen, da habe ich erhebliche Zweifel. Weil bei der Frauenquote ist es ganz einfach so, die Frauen stammen ja auch aus ihren Kreisen. Das heißt, die Bürgertöchter haben gesagt, wir wollen jetzt auch, und dann mussten die Bürgersöhne halt ein Stück zurücktreten. Mhm. Bei einer Arbeiterquote ist das was völlig anderes. Auch die Konsequenzen sind unüberschaubarer, weil man bei den Töchtern weiß, die ticken ja im Kern, was jetzt wirtschaftliche Fragen angeht, so ähnlich wie die Söhne auch. Die sind ja im selben Umfeld groß geworden. Das ist bei Arbeiterkindern nicht so. Und zumindest indirekt würde dann auch die Frage von Eigentum und Eigentumskontrolle auf die Tagesordnung gesetzt. Deswegen wird das eine sehr viel härtere Auseinandersetzung, die meines Erachtens dann auch eher ins Grundsätzliche geht. Wie weit das dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber deswegen postuliere ich das jetzt immer, weil ich denke, da muss man auch über andere Dinge letztendlich mit debattieren. Wie erfolgreich das ist, wird man sehen. Das ist im Augenblick immer noch eine einsame Stimme in der Wüste. Es kann sich vielleicht ändern, das weiß ich nicht. Ich habe ja auch die ersten Diskussionen über Frauenquote mitbekommen in den 70ern. Da war das auch nicht anders. Aber es ist ein härterer Kampf, das ist ganz klar. Und man muss sich darauf einstellen, dass man dann auch, so wie in Berlin bei der Frage von Mieten und Enteignung der Konzerne, Stück für Stück auf grundsätzlichere Fragen stößt.
Ja. Ich habe jetzt jüngst gelesen, dass zumindest die Linke möchte so eine Arbeiterquote für einen Teil der Ämter in der Partei.
Ja.
Da haben sie da ja zumindest Freunde.
Ja, in der Partei. Das ist immer ein Anfang. Das ist richtig. So hat es bei der Frauenquote auch angefangen, ja.
Genau. Ja, Herr Hartmann, die Zeit ist wahnsinnig fortgeschritten. Nur zum Ausblick vielleicht noch eine Frage, was ich ja in diesem Gespräch ergeben hat, was sich in ihren Studien zeigt, ist, dass die soziale Herkunft die größere Rolle spielt gegenüber der Leistung. Leistung spielt auch eine Rolle, also im Sinne von Bildungsabschlüssen etc. Aber dass das alles am Ende mit Blick auf die Spitzenposition, auf die Elite überdeterminiert ist von der sozialen Herkunft, also aus welchem Hause dann entsprechende Person kommt.
Ja.
Das alles ist natürlich komplett konträr zu der Erzählung, die wir eigentlich in unserer liberalen Demokratie, autoritärer werdend, aber noch liberalen Demokratie erleben, nämlich der Erzählung und dem Versprechen, dass soziale Unterschiede am Ende keine Rolle spielen sollen, sondern dass es auf individuelle Leistung und Verdienst ankommt, eben unabhängig von Herkunft und sozialem Status. Ja.
Ja.
Und hält sich ja irgendwie auch so die Vorstellung weiterhin, dass man schon es auch zum Beispiel in Spitzenpositionen in der Politik halt einfach schafft, wenn man denn nur gut genug ist, genug Leistung erbringt. Und das alles scheint ja Schein zu sein. Also warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, den Schein von der Meritokratie aufrechtzuerhalten? Und welche Erzählung müssen wir dem entgegensetzen aus Ihrer Sicht?
Ja, also es ist wichtig, ich sage mal ein Beispiel, als meine damalige Studie vor fast 25 Jahren über den Mythos von den Leistungseliten veröffentlicht worden ist, habe ich eine Anfrage gekriegt der Deutschen Bank für ihre Mitarbeiterzeitschrift, ob ich einen Beitrag schreiben könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und die erste Reaktion war, das könnten sie leider so nicht veröffentlichen. Denn das würde die Realität zwar treffen, aber es würde die Mitarbeiter, die aufstiegswillig sind, demotivieren. Dann habe ich gesagt, ich ändere das aber nicht. Und da offensichtlich dann denen gedämmert hat, dass ich damit dann auch in die Öffentlichkeit gehen kann, weil sie es mir dummerweise in einem Brief schriftlich formuliert übermittelt haben. Daraufhin ist es dann veröffentlicht worden mit einer Gegenposition von einem bekannten Ökonomen, dass das natürlich alles ganz anders wäre und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sich durchsetzen würde, dass es eben nicht auf Leistung, sondern auf Herkunft ankommt, dann würde für viele, die bereit sind, mit Leistung ihren Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten und die hoffen damit auch, irgendwelche Ziele zu erreichen, das würde natürlich irritierend wirken und vielleicht im besten Falle dazu führen, dass man weniger individuell als mehr kollektiv über gesellschaftliche Probleme nachdenkt. Also was können wir zusammen erreichen und nicht, was kann ich alleine erreichen, wenn man weiß, man kann es alleine sowieso nicht erreichen.
Hm.
Das wäre die optimistische Variante. Die pessimistische wäre, dass man auf andere trampelt und die Ellbogen ausfährt und so weiter. Also brauchen wir jetzt nicht länger darüber diskutieren. Was feststellbar ist, und das nicht nur in Deutschland, dass je stärker die Rekrutierung sich wieder auf die etablierten Kreise konzentriert, umso größer das Bemühen ist, das zu verschleiern. Je größer die Unterschiede gesellschaftlicher werden, umso eher wird wieder öffentlich darauf hingewiesen, wie viele es doch schaffen, aus normalen Verhältnissen nach oben aufzusteigen. Und medial werden immer die Beispiele aufgenommen, also Joe Gesa ist so ein Musterbeispiel.
Ja.
Da gibt's praktisch alle paar Jahre jemanden, den man dann medial feiert. René Obermann war mal so jemand, der es doch auch geschafft hat. Und wenn der es geschafft hat, kann man es da auch schaffen. Und da wird der Blick dafür, was der Normalfall ist, verschleiert, indem man sich auf die Ausnahmen konzentriert. Das ist in der Politik ähnlich. Jeder weist immer darauf hin, dass das aus kleinen Verhältnissen geschafft hat. Ich könnte auch aus Medienbeispielen. Es wird immer, wenn man dann genau nachforscht, stellt man ganz oft fest, dass das eine Erzählung ist, in der zentrale Punkte schlicht und einfach ausgelassen werden. Also wie zum Beispiel die Berufsposition des Vaters, die wird fast nie thematisiert. Oder wenn, dann wird sie niedrig. Dann ist, also mein Lieblingsbeispiel war ja lange der ZDF-Intendant Norbert Himmler, über den lange nur zu lesen war, der Vater war Polizeibeamter. Das kann nun von bis gehen. Der Vater war aber Polizeipräsident. Er war zuständig für die gesamte Polizei in Rheinland-Pfalz, also für die Bereitschaftspolizei. Und solche Beispiele haben sie ganz oft. Dann werden so Begriffe gewählt, die man interpretieren kann, die den Eindruck erwecken, ah ja, der kommt aus normalen Verhältnissen, Beamter, da gibt's ja viele von.
Hm.
Und ich habe zwei britische Kollegen, die haben das für Großbritannien auch von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute untersucht, am Beispiel des Who's Who. Und denen ist aufgefallen, dass im Who's Who, wo man früher noch gefunden hat, was die Väter wirklich waren, Upper Class oder ähnliches, da findet man heute ganz häufig nur noch Hinweise, ein Großvater war Bergmann. Das mag schon so sein. Der Vater war dann wahrscheinlich schon Anwalt. Der hat es dann geschafft irgendwie. Auf einer Seite, auf der anderen Seite war man immer schon Upper Class. Dieses Bemühen, die offensichtlicher die sozialen Unterschiede in einer Gesellschaft werden, zu zeigen, dass es doch jeder schaffen kann, was dann implizit bedeutet, die sozialen Unterschiede, die Unterschiede bei Einkommen und Vermögen hängen eben damit zusammen, was der Einzelne an Leistung einbringt. Das ist ja die Geschichte, die dahinter steht. Soll aus meiner Sicht vor allem dafür sorgen, dass die Menschen nicht auf die Idee kommen, dass es Klassengegensätze in einer Gesellschaft gibt und dass diese Unterschiede nicht individuellen Zufälligkeiten oder individuellen Anstrengungen zu verdanken sind, sondern den sozialen oder Klassenunterschieden in dieser Gesellschaft, die den einen eben den berühmten goldenen Löffel in den Mund schieben bei Geburt und wo die anderen, grob gesagt, die Arschkarte haben.
Ja, schöne Worte zum Abschluss. Danke Ihnen.
Ja, bitte.
Jo Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für Michael Hartmann oder seine Elitenforschung interessiert, dann schaut doch gern mal in die Shownotes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Genau, und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Dabei sein könnt ihr schon ab 3 Euro im Monat und durch eure Fördermitgliedschaft ermöglicht ihr, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Klickt euch also nach dem Podcast durch die Shownotes oder geht auf dissenspodcast.de. Dort findet ihr jeweils alle Infos dazu, wie ihr Fördermitglied von Dissens werden könnt. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.